Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Radio 1 Talk Radio mit dem Roger Schawinski und dem Marc Jäcki. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit auf 0842 01 01 01.
Montag, 15. Februar, 3 Minuten ab der 10 Uhr, uns zugeschaltet aus dem Homeoffice, Roger Schawinski. Und der Bundesrat, der ist mächtig unter Druck, Forderungen nach Lockdown-Massnahmen, respektive Lockerungen, die werden immer wie lauter.
Ja, die politische und gesellschaftliche Situation verschärft sich fast täglich und steuert auf einen Höhepunkt ein, nämlich auf den 1. März. Dort muss etwas passieren, und zwar nicht nur etwas Symbolisches, sondern etwas Massives in Sachen Öffnung. Das fordert immer mehr Parteien, zum Beispiel jetzt auch viele Kantonsparteien von der FDP mit grossflächigen Inseraten in der Sonntagspresse. Oder der Think Tank Avenir Suisse, der will, dass man nicht nur auf die Minimierung von Infektions- und Todeszahlen schaut, sondern auf, Zitat, die maximale Wohlfahrt, ohne genau zu definieren, was das ist und wie man das erreichen würde. Ähnliches wollen auch verschiedene Kantonsregierungen, besonders auch auf den Putz haut Magdalena Martullo-Blocher, mehrfache Milliardärin und SVP-Nationalrätin, die die Schweiz als, Zitat, Diktatur beschreibt, mit einem Bundesrat an der Spitze, wo alles und jedes bestimmt. Zwar sitzen in diesem Bundesrat auch die Mitglieder von ihrer Partei, und zwar kennen sie sich in einer richtigen Diktatur wirklich aus, in China, wo sie gewaltige Geschäfte und Millionengewinn macht. Doch das halten sie nicht davon ab, mit dieser Form von Verunglimpfungsrhetorik die Stimmung in der Schweiz anzuheizen. Der Bundesrat kommt aber auch von anderer Seite unter Druck. So veröffentlicht heute Tagesanzeige einen Artikel, der aufzeigt, dass der Bundesrat Alain Berset im letzten Sommer ein Papier von seinen Experten in der Schublade hat verschwinden lassen, wo vor der unmittelbar bevorstehenden zweiten Welle gewarnt hat. Und zwar ist stets gefordert worden, dass dringende Massnahmen unmittelbar angeordnet werden. Doch der Alain Berset hat damals im Fernsehen gesagt, im Moment haben wir die Kontrolle über die epidemiologische Situation. Also das Gegenteil von dem, was ihm seine Fachleute mitteilt haben. Damit sage ich der Bundesrat mitschuldig an der sehr grossen zweiten Welle, die wir erlebt haben, und der vielen Toten, wird argumentiert. Und darum auch, so muss man vermuten, weil der Alain Berset den gleichen Fehler jetzt nicht nochmal machen, damit wir ihm dann nicht vorwerfen können, er sei sehenden Auges in eine dritte Welle hineingeschlittert. Natürlich baut man mit der Veröffentlichung von solchen Inside-Informationen Druck auf den Bundesrat auf, eben nicht voreilig zu entscheiden, um so der Kritik von weiten Kreisen entgegenzukommen. Was also passiert jetzt, Marc? Was ist richtig? Was wird der Bundesrat machen? Wie ist die Lage in den verschiedenen Branchen? Wie gross sind die psychischen Schäden, gerade auch bei den jungen Bevölkerungsgruppen? Und kann man lockern, sobald ein Großteil von der Risikogruppe geimpft ist, wie gefordert wird? Was sind da die entsprechenden Erfahrungen aus dem Ausland? Über all das müssen wir heute reden mit Experten, direkt betroffen aus mehreren Branchen, und natürlich und vor allem mit unseren Hörerinnen und Hörern über ihre Ansichten und Erfahrungen. Und das kann man machen. Was ist richtig? Was ist falsch? Man kann jetzt anrufen 0842 01 01 01.
Talk Radio, Montag, 15. Februar, 10 Minuten ab der 10. Unsere Telefonnummer zum Mitdiskutieren mit dem Radio 1-Chef Roger Schawinski, 0842 01 01 01. Wir schalten zum Radio 1-Hörer Dave aus Luzern. Guten Tag, Dave.
Guten Morgen, hallo.
Hallo, Dave, guten Tag, Wolf.
Hallo.
Ja, ist gut. Erzähl uns deine Geschichte, Dave. Wie findest du
die ganze Situation? Was wolltest du uns mitteilen?
Ich habe eigentlich mal so einen anderen Punkt bringen. Es geht um Unternehmen in der Krise sozusagen, weil ich habe letzte Woche immer mal wieder reingelassen, und das Thema war immer gewesen, ich habe öfters gehört, der Staat schaut nicht richtig und wir sind alle am Sterben, und ich sehe es eigentlich ein bisschen anders, weil unsere Firma, der ist geholfen worden. Damals, wo es den Kredit gegeben hat, den Corona-Kredit, den haben wir sofort bekommen, wo wir uns dort gemeldet haben. Und zwar wirklich ohne Wenn und Aber. Das habe ich so noch nie erlebt. Am Mittwochnachmittag um 4:30 ist der Antrag ausgefüllt. Am anderen Morgen um 8 Uhr ist das Geld auf dem Konto gewesen. Also das hat funktioniert, und auch sonst ist der Staat und die Banken, zumindest bei denen, wo wir sind, immer für uns da gewesen. Er hat uns eigentlich immer geholfen.
In welcher Branche bist du, Dave?
Wir sind auch in der Medienbranche tätig, wir machen Videoproduktionen.
Okay, und wie geht es euch heute?
Heute geht es uns besser denn je. Wir haben ein Konzept entwickeln, dass man TV-Shows mit Publikum machen kann. Aber das Publikum hockt nicht im Studio, sondern nimmt von daheim aus per Webcam teil. Und wir haben hier jetzt ein Studio gebaut, wo man fast 10.000 Leute virtuell abbilden kann. Und jetzt wird uns gerade die Türen eingerennt, weil halt jeder das gerne möchte umsetzen.
Großartig!
Die ersten Monate sind schlecht gewesen und dann ist uns die Idee gekommen, wir haben es gebaut und jetzt haben wir profitiert und den Notkredit können zurückzahlen. Und, aber sonst bin ich der Meinung, der Staat hat uns und die Banken haben uns eigentlich immer geholfen und sind für uns da gewesen, jetzt in unserem Fall.
Grossartige Erfolgsstory, also Innovationskraft ist geweckt worden, man hat sich weiterentwickeln können. Und im Kanton Zürich übrigens, wo ja in der ersten Welle 800 Gesuche eingegangen sind, 450 sind angenommen worden, 100 Millionen sind bereits ausgezahlt worden. Und das ist ja nur die erste Welle, jetzt läuft ja die zweite Welle. Das sind dann sogar Affront perdu Beiträge und dann merkt man, dass da tatsächlich etwas geht. Danke vielmals, ein positiver Bericht zum Anfang, Dave. Schönen
Tag und bleib
gesund,
gell?
Gleichfalls, tschüss zusammen. Ciao, Dave, ist es gewesen. Bevor wir zu der Doris gehen und zum Bruno, gehen wir zu der Franziska Petranz vom Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz. In vielen Orten jetzt ja Sportferien, aber da wird heftig diskutiert, gerade bei den Schulen. Was soll man da als nächstes machen? Guten Tag, Frau Petranz.
Guten Morgen miteinander.
Guten Morgen, wir haben ja schon zwei, drei Mal miteinander können reden. Wie läuft es jetzt eigentlich mit den Massentests an der Schule, Frau Petranz?
Ja, im Moment läuft nicht so wahnsinnig viel, weil an vielen Orten sind Ferien im Moment, Sportferien.
Aber wie war es vor der Ferien?
Ja, die ersten haben angefangen und ich denke, es geht jetzt weiter. Und wir, das ist eigentlich eine Massnahme, die wir unterstützen. Wir haben einfach gesehen, ganz wichtig ist Kommunikation. Also an denen Orten, wo einfach gesagt wurde, ist man getestet und die Eltern sind nicht richtig informiert gewesen und die Lehrpersonen sind nicht richtig informiert gewesen. Das geht gar nicht. Es gibt so viel Unsicherheit, da wehren sich die Leute auch. Aber dort, wo gut informiert worden ist, denke ich, ist das eine Lösung, die man jetzt wirklich weiterverfolgen sollte.
Ja, hat es dann viel Widerstand gegeben von Eltern? Haben Sie das also an manchen Orten erlebt?
Also wir haben es vor allem dort erlebt, wo, nicht im, also wo das fast überfallsmässig ist, wo man nicht vorbereitet hat, wo man nicht erklärt hat, was man macht. Dort haben die Eltern logischerweise gefunden, ja, also das wollte ich jetzt nicht unbedingt, oder ich möchte das genauer wissen. Man muss ja auch wissen, was mit diesen Tests passiert, wie die Daten ausgewertet werden, woher die gehen, die Informationen. Und ich denke, also die neue Situation mit den Spucktests ist auch noch anders, als wenn man nur mit diesen Stäbchen irgendwie in die Tiefe, in die Nase und in die Rache müssen. Das sind auch schmerzhafte Sachen oder Sachen, die den Kindern Angst machen. Das ist auch nochmal eine andere Geschichte.
Ist also verbessert worden. Man hört immer wieder von psychischen Problemen von Schülerinnen und Schülern. Hat sich das jetzt so in den ersten Wochen von diesem Jahr verschärft? Was haben Sie da für Rückmeldungen, Frau Petranz?
So schnell haben wir die Rückmeldungen nicht. Das ist eher eine Langzeitgeschichte. Also wir wissen auch, was man aus Studien weiss, dass halt irgendwie Peergruppen vermisst werden, wenn Fernunterricht ist, auch bei den älteren Schülerinnen und Schülern. Und die Schulen für die Jüngeren sind ja in der Regel noch offen. Und ich denke, es ist einfach so, man ist nicht in einer freien Situation, es geht nicht allen so gut wie sonst. Man ist ein bisschen mit der angezogenen Bremse unterwegs. Das merken wir Erwachsenen, aber das merken die Kinder auch. Mhm. Aber ich denke, wir sind ja immer noch in einer guten Situation. Also okay. Insofern, dass wir die Kinder noch haben, dass es nicht so einige gibt, die völlig irgendwo in einer prekären Situation verschwinden.
Okay, das ist auch eher etwas Positives. Jetzt sind ja Schulferien. Aha. Normalerweise, oder vielerorts geht man dann in die Skiferien. Was haben Sie da für Informationen? Gehen die Leute in die Skiferien oder sind jetzt die Kinder einfach wieder zuhause?
Also ich glaube, es gehen doch einige Leute in die Skiferien. Also wir sind einfach auch wie Pause brauchen von vielleicht auch von einem Stress. Ich habe auch von mehreren Familien, aber auch von Lehrerinnen und Lehrern gehört, dass man wie froh ist um die Ferien, um wie die Sicherheit darüber haben, wie die nächsten Tage sind. Also in der Schule hat man viel damit leben, dass man nicht weiss, oh, ist jetzt irgendwie morgen irgendein Ausbruch? Gibt es wirklich eine Quarantäneregel? Eltern müssen das fast von einem Tag auf den anderen lösen. Lehrerinnen und Lehrer müssen parat sein, wie mit einem anderen Unterricht, wenn das wird passieren. Und ich glaube, das hat auch viel Stress erzeugt. Und das denke ich, also da möge ich den Leuten gönnen, Ferien, ob sie jetzt in der Skiferie sind oder nicht, aber das ist so eine sichere Situation ist. Sie wissen zwei Wochen lang, was Sache ist.
Soweit Franziska Peterhand. Danke vielmals vom Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz. Danke für die Informationen. Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund, Frau Peterhans.
Das wünsche ich Ihnen auch, Herr Schawinski. Und allen Hörerinnen und Hörern auch.
0842-3x01, unsere Telefonnummer. Wir gehen zur Radio 1 Hörer Doris. Guten Tag, Doris.
Guten Morgen miteinander.
Hallo, Doris. Guten Tag.
Hallo miteinander.
Auch eine glückliche, fröhliche Stimme. Was ist denn los heute Morgen?
Ja, haben wir alles gute Stimmungen. Ja, ja, man muss sich irgendwie vielleicht einmal ein Stück weit überlegen, wenn wir jetzt bis zur Sonne verglüht einen Lockdown machen. Weil dann werden wir vorher sterben. Und ich okay. Ich finde, wir müssen ein Stück weit leben mit dem Covid. Der wird sich sicher noch länger hinziehen und dann wird vielleicht immer wieder mutieren.
Aber wie lebst du denn?
Wie lebe ich? Ja, ich habe den Vorteil vom Alter. Mich stresst das nicht. Ich bin jemand, so ein bisschen der einsame Wolf. Ich bin gerne zu Hause. Ich brauche meine Ruhe. Ich tue ein bisschen raus und ein bisschen sein.
Also Ruhe hast du wahrscheinlich genug in letzter Zeit, oder?
Ja, habe ich absolut. Und eben, ich bin nicht jemand, der sehr stark abhängig ist von zwischenmenschlichen Kontakt. Ich bin eher die Zurückgezogene. Und ich kann einfach sehr gut nachfühlen, wie das muss sein für alle Jungen, die eingesperrt sind. Das ist ein eingesperrt sein. Nur schon die Wahl nicht zu haben, also das merke ich manchmal auch, nur schon die Wahl nicht zu haben, können entscheiden, so, jetzt gehe ich doch einen Kaffee trinken. Das ist einfach nicht der Fall. Und ich weiss
aber eingesperrt natürlich muss man auch relativieren. Also es hat solche Lockdowns gegeben in verschiedenen Ländern, wo man wirklich nicht aus dem Haus können gehen. Das kann man bei uns. Ich bin gestern spazieren, der Limit entlang. Da hat es unglaublich viele Leute gehabt. Und auch Familien mit Kindern auf dem Spielplatz dort in Wikingen. Also es gibt eingeschränkte Möglichkeiten. Man hat Maroni verkauft, Punsch verkauft. Die Leute sind mit ihren Becher rumgelaufen. Also eingesperrt muss man also relativieren.
Aber wenn du jetzt an die Jungen denkst, Mensch, die haben Lust zum Spazieren, die möchten wirklich lieber Rambazamba machen. Halt.
Verstehe ich absolut.
Ja, und ich finde das halt schon verrückt. Und ich weiss nicht, können wir dann einfach alles...
Hoppla.
Wie viel Krebstote, ich weiss nicht. Ich finde es langsam einfach ein bisschen krass.
Gut, also, wir wissen, es ist schlimm und ich habe übrigens eine Tochter von 23, ich erlebe sie im eigenen Haus, was sie mir jeden Tag sagt, ihr Leben geht jetzt vorbei, die beste Zeit für ihr Leben, weil sie eben das alles nicht machen kann. Aber zum Thema Tote, also die häufigste Todesursache im Moment ist Covid und zwar vor Krebs und vor Herzinfarkt und das müssen wir einfach noch zur Kenntnis nehmen. Aber dir alles Gute, Doris, und bleib gesund, gell?
Danke vielmals, Doris.
0842-3x01. Wer natürlich auch extrem getroffen ist von dem ganzen Lockdown schon länger, ist die ganze Filmbranche, Kinobranche. Also ich weiss gar nicht, wie es ist in einem Kinosaal innen. Und da haben wir jetzt den Kinobesitzer Edi Stöckli in der Leitung. Guten Tag, Stöckli.
Guten Morgen.
Edi, Sali, also man muss sagen, viele Leute wissen das nicht. Du bist eigentlich eine Art Kinokönig in der Schweiz, neben Kitag. Du hast Kino in allen Landesregionen, zum Beispiel in Fribourg, in Lugano, in Genf, in Basel, in Zürich. Seal City hast du ja vor ein paar Jahren in Zürich aufgemacht. Wie geht es deinem Kino im Moment, Edi?
Ja, traurig. Eines von den traurigsten Sachen in der Filmbranche ist das Kino, das nicht aufgeht.
Wie lange sind wir jetzt schon zu?
ja, der zweite oder der dritte Lockdown ist seit dem 12. Dezember oder so irgendwie. Mhm. Und im Tessin sind wir schon länger zu und dort wird es auch noch länger zu bleiben. Und es ist ja alles ein bisschen kantonal geregelt. Da muss man immer Rücksicht nehmen auf die kantonalen Behörden. Die haben dieses oder jenes im Sinn. Und dann musste ich halt, mir hat ein gescheiter Mensch hat mir gesagt, los, wenn dir etwas passiert, was du nicht kannst ändern, dann musst du es akzeptieren und fertig.
Das machst du. Aber es ist ja vor dem Lockdown, sind die Leute schon nicht so richtig ins Kino gekommen, oder? Also eigentlich, die Krise ist ja vorher gross gewesen, richtig?
Nein, gut, ich muss vielleicht so sagen, dass wir ein relativ kreatives Kino sind mit allen Neuheiten, die es gibt. Also das 4DX mit den Stühlen, die wackelt und Wind und Wetter und Wasser, die spritzt und so weiter. Und dann Screenix, das ist ein Kinosaal mit 3 Leinwänden, die bespielt werden. Da ist zum Beispiel das Highlight für mich ist der Bohemian Rhapsody gewesen. Der Freddie Mercury mit dem Schlusskonzert auf 3 Leinwänden, das ist gigantisch gewesen.
Und ja, das ist schon länger her. Das ist schon länger her, oder?
Zwei Jahre.
Eben, ich meine, weißt du, der letzte Sommer beispielsweise sind die Leute auch noch nicht ins Kino, oder nicht mehr ins Kino gekommen, richtig, oder?
Ja, der letzte Sommer war ja nach dem Lockdown. Das war schwierig gewesen. Aber wir sind wieder auf die Zahlen gekommen. Ich bin erstaunt, wie treu unser Publikum ist. Und das Bedürfnis, halt, einen Film auf einer großen Leinwand zu sehen, ist halt bei gewissen Leuten da. Gut, bei gewissen Leuten, die sehen lieber Serien wie Netflix und so weiter, das verstehe ich. Ich schaue auch manchmal nicht rein und es ist ja lässig, aber das eine schließt das andere nicht aus, finde ich.
Aber was verändert jetzt die Situation in Bezug auf Streaming? Alle Leute, die in der Branche sind, sagen, es wird nicht mehr so sein wie vorher, weil eben Streaming jetzt einen ganz anderen Stellenwert hat. Wie siehst du, Edi?
Ja, die haben eben einen Kaffeesatz, der denen sagt, wie es nachher sein wird. Ich habe den leider nicht und ich muss daran glauben, dass es weitergeht und muss. Was ich im Moment mache, ich habe eine innovative Technik entwickelt, also gekauft in China oder in Hongkong und die setze ich jetzt dann um. Das ist auch eine Streaming-Technik für unsere Projektoren und dann kann ich Filme so schnell wechseln wie du deine Socken. Und das gibt mir dann mehr Flexibilität, um zu reagieren auf Bedürfnisse von unseren Kunden und Kundinnen. Und wenn du aufgewacht bist mit einem Kinobetrieb, dann bist du immer bei den Leuten. Also so schlimm wird das nicht sein.
Aber was läuft eigentlich in der internationalen Filmproduktion? Oder jetzt sind seit Jahren, oder fast einem Jahr, sind keine neuen Filme, Grossfilme lanciert worden. Staut sich da irgendetwas an?
Ja, anders. Es gibt natürlich nicht mehr so viele Grossfilme im Moment, weil Kino zu sind und die werden nicht fürs Kino produziert. Es gibt aber interessante Filme, die für Streaming produziert werden und wir sind jetzt dran, einen Deal auszuhandeln mit dem Major, dass wir parallel halt mit dem Streaming im Kino auch den Film können spielen, vielleicht mit einer gewissen Vorlaufzeit, mit einer kürzer als bis jetzt und das gibt uns dann wieder ein grosses Potenzial an Filmen. Weißt du, auch die Streaming-Veranstalter brauchen grosse Titel.
Eben, aber wenn gleichzeitig Streaming ist und wir haben jetzt ja verschiedene Streamingdienste von Apple über Amazon, über Hulu, über Netflix etc. Und dort gehen auch die grossen Stars an und die grossen Regisseure. Wenn es gleichzeitig ist zum Kino, wird es aber schwierig sein, 20 Stutz zu verlangen, wenn man sie praktisch gratis zuhause hat, Edi, oder?
Nein, sie machen eben auch, sie haben da so 3 Wochen zahlst du für den Film beim Streaming. Das ist ihr Deal mit dem Kino in Amerika. Auch Streaming, die Erstaufführung auf dem Streaming von Spielfilmen ist nicht gratis.
Grosse Filme werden einfach nur Netflix produziert, oder? Von Scorsese angefangen über andere renommierte Autoren, wo dort ja, gar nie eine Kinoauswertung vorgesehen ist, oder? Das ist auch noch.
Scorsese hat eine Kinoauswertung mit seinem letzten Film und darum ist er ja dann auch Oscar-berechtigt und dort hat es auch ein gewisses Kinofenster gegeben.
Das ändert jetzt dann, dass man gar nicht mehr muss ins Kino gehen, um Oscar-berechtigt zu sein, oder? Das siehst du ja auch wahrscheinlich, oder?
Ich weiß es nicht, das sind die Regeln von der American Film Association, ich weiß es nicht, aber ich sage dir nur eins, wenn du willst, Star aufbauen, wenn du willst, Schauspieler groß machen, dann brauchst du die grosse Leinwand. Weil im Streaming ist das nur ein Strohfeuer. Du bist schnell im Fokus und schon bist du wieder weg, weil der Nächste ist im Fokus. Ein Star, wo längere Zeit sollte ein Flagship-Star sein für eine grosse Produktion, braucht einfach das Kino. Und das wissen die grossen Major genauso, wie auch die Streaming-Veranstalter. Und darum lassen die das Kino nicht fallen. Das wäre ja ein Irrsinn. Das ist die beste Promotion-Agentur, wo wir sind. Für den
sag
Film.
Mal, Edi, sag mal, wie optimistisch bist du, dass in, sag mal, absehbarer Zeit Kino wieder aufgehen? Was hast du so für einen Zeitplan für dich selber aufgestellt? Weil du musst natürlich auch überlegen, Cashflow, Mitarbeiter, etc.
Genau. Miete ist ein grosser Faktor, wo wir immer neu wieder verhandeln mit den Hausbesitzern. Wir haben verständnisvolle Hausbesitzer und wir haben weniger verständnisvolle Hausbesitzer, aber das ist ein Spiel halt von der Wirtschaft, wo man halt ein bisschen muss mit hin und her diskutieren.
Aber wie optimistisch bist du, dass das in absehbarer Zukunft kommt? Wie man gehört ja aus der Gastrobranche, werden wir in dieser Sendung noch darüber reden, viele sagen, wir machen zu, wir halten nicht durch. Bei den Kino hat man so etwas bisher noch nicht gehört.
Gut, wir haben auch Unterstützung bekommen vom Kanton. Also Madeleine Herzog, das ist die Verantwortliche für Kultur im Kanton Zürich und sie hat das sehr gut gemacht, die Arbeit, wie sie ihre finanziellen Mittel, die auch beschränkt sind, verteilt hat auf die Kulturschaffenden und eben auch auf die Kulturinstitutionen. Und da haben wir auch können profitieren, das hat uns ein bisschen ein Poster gegeben. Und dann ist es halt so, dass man muss halt die Kosten senken, so gut das geht. Und mit den Mitarbeitenden haben wir ja die Unterstützung durch die Kurzarbeitentschädigung. Die hilft uns sehr, dass wir alle unsere Mitarbeitenden können behalten. Wir können ihnen sogar 100% vom Lohn auszahlen. Aber einen grossen Teil, wo ab und zu kommen, ein bisschen das Kino am Leben halten, weil wir müssen ja immer die Projektoren wieder starten, die Server und so weiter. Das ist ja eine relativ komplizierte Technik, wo muss unterhalten werden, all die Monate. Gut, du fragst mich jetzt, wenn es wieder aufgeht. Also wir rechnen, vielleicht in den meisten Kino rechnen wir mit Sommerferien. Also Ende Juni sollte es fertig sein und dann könnten wir anfangen wieder normal spielen. Weil, weißt du, aufmachen mit 5 Leuten im Saal, weil das der Bundesrat so will, nützt mir auch nichts. Weil ich kann
nicht. Aber sagen wir mal, können wir denn, wenn ich daran denke, eben, es nützt dir nichts, können wir denn gerade mit einem Blockbuster, mit grossen Filmen, die wir in der Pipeline hatten, zum aufmerksam machen, dass wir wieder ins Kino gehen? Wie ist da der Plan?
Ja,
dein Marketingplan, Edi?
Amerika ist nicht zu. Amerika hat viele offene Kino. Die spielen nach wie vor erfolgreich gewisse Filme und die können wir nachher nicht übernehmen in der Schweiz. So ist das nicht. Und wenn Deutschland wieder aufgeht, liegen dort auch einige Filme. Konstantin hat ein paar zurückgehalten, ein paar Titel. Und dann hoffen wir natürlich auf den James Bond im November. Also, weißt du, so schwarz sehe ich nicht. Und ich muss das
eben! Höre ich dich ja so gern, weil du immer noch optimistisch bist, Edi. Edi Stöckli, danke vielmals für die Informationen. Dir alles Gute, hab dir Sorge und bleib gesund.
Danke vielmals, bist du Schatz, mache das gut. Und die Hörerin voran, die ist so erfrischend, das stellt mich auf. Bravo.
Okay, danke vielmals. Ciao, Edi, alles Gute dir.
Tschüss, danke, ciao.
0842, 3x01, unsere Telefonnummer zum Mitdiskutieren. Wir gehen zum Radio 1 Hörer, Bruno. Guten Tag, Bruno.
Ja, das ist der Bruno. Grüezi miteinander.
Bruno, Sali, hallo.
Zuerst einmal ein grosses Kompliment an Herrn Schawinski mit der Sendung, die Sie machen. Ich finde die gut und informativ.
Und danke vielmals.
Jetzt will ich gerade einhaken, was ich eigentlich eine Art schlecht finde und mich ärgere. Das ist die Informationspolitik, sei es vom Schweizer Fernsehen, sei das von unseren Bundesräten oder Regierungsleuten. Ich vergleiche das mit Deutschland. Deutschland hat super Sendungen mit einem Markus Lanz, mit einem Maybrit Illner. Da kommen die Top-Virologen wie ein Lauterbach, wie ein Streeck. Es kommen Ministerpräsidenten, es kommt Bundeskanzlerin, die informieren die Leute, sagen ihnen etwa, was geht. bei uns ist eigentlich mehr oder weniger ruhig.
Ja, wir haben schon die Sendung, einfach wie immer, Arena und Club, und die laufen so ein bisschen business as usual ab. Also ich habe das auch schon ein bisschen kritisiert, dass wir nicht gemerkt haben, dass wir in einer speziellen, existenziellen Situation sind, wie wir sie noch nie erlebt haben, und dass wir Medienleute uns dem eben auch sollten anpassen. Und das ist eigentlich der Grund gewesen, wieso wir jetzt, glaube ich, Marc, du hast nachgerechnet, die 94. Sendung Talk Radio machen.
Richtig, richtig. Aber ich finde jetzt die Sendungen, die du genannt hast, das finde ich im Vergleich zu denen, was Deutsche Fernsehen bringt, anständig ausgedrückt, stümperhaft. Es kommen nicht Persönlichkeiten, die sich äußern. Und das finde ich schlecht. Man hängt mehr oder weniger immer ein bisschen drauf.
Bruno, dir alles Gute. Das ist natürlich auch ein Aspekt, den wir vielleicht mal da behandeln müssen. Was leisten da die verschiedenen Medien in dieser Krise? Ja. Ich glaube, wir als Medium, wo null Franken Gebühreneinnahmen haben, machen unseren Job so gut man können. Und ich glaube, wir machen den nicht so wahnsinnig schlecht. Danke
dir vielmals, Bruno. Ich habe euch ja gelobt am Anfang, oder? Ich habe euch ja da aufgelobt.
Ich finde es grossartig. Bruno, dir alles okay. Gute und bleib gesund, gell?
Okay.
Du dich möglichst gut und weitgehend informieren. Ich bin auch der Meinung, ich schaue auch viele von diesen Sendungen. Ich schaue die Markus-Lanz-Sendungen. Ich schaue auch gestern Abend wieder Anne Will, wo eben auch richtig. Leute aus der Regierung dort sind und Stellung nehmen. Und wenn man jetzt eben vergleicht, Situation auch Informationspolitik, nicht nur in diesen Sendungen, aber auch von der Behörde. Und in Deutschland ist es wie Tag und Nacht, weil dort hat man ganz klare Richtlinien. Man wollte zu 35 Inzidenz runtergehen. Bei uns ist man, wie jetzt der Marcel Salaté gesagt, der Epidemiologe, immer noch im Blindflug. Und wenn du, was unser Bundesrat endlich einmal dann berichtet, die eine oder die andere Sache, aber irgendetwas muss er machen. Danke vielmals, Bruno. Bleib gesund, gell?
Alles gut, danke, Bruno. Merci vielmals. Der nächste Hörer, den wir werden aufschalten werden, ist der Bernhard. Zu ihm kommen wir in wenigen Augenblicken.
Radio 1 Talk Radio. Diskutieren Sie mit auf 0842 01 01 01.
Wir reden mit dem Radio 1 Hörer Bernhard. Guten Tag, Bernhard.
Ja, guten Tag, Marc.
Hallo, Bernhard. Sali.
Ja, Sali, José. Hoi. Ich würde eigentlich als erstes nur sagen, es ist die Formulierung, die du zum Abschied sagst, bleib gesund. Die finde ich nicht ganz korrekt. Das ist eine Aufforderung, die du eigentlich gar nicht kannst einheben, weil das ist relativ schicksalsbedingt. Ich würde meinen, man sollte sagen, hab Sorge.
Einfach halten Sie bedingt. Ja, ist gut.
Ja,
okay.
Eben. Mein Vorschlag ist, man sollte sagen, hab Sorge. Weil, wenn man Sorge aufpasst und vorsichtig ist, hat man nämlich über 90% Chance, dass man sich nicht ansteckt. Es ist sehr eine unangenehme Sache, wenn man so lange Sorge geben. Aber die Chance ist viel grösser, dass man gesund bleibt.
Und also müssen vielleicht auch noch sagen, ja, das Notiz, du bist Hausarzt.
Richtig, richtig, ja. Erstes Semester, aber immer noch tätig.
Gut, also heb Sorge und bleib gesund, sage ich dir am Schluss. Gut, also, aber du musst noch etwas anderes sagen.
Also, ich möchte noch sagen, auch das Wording finde ich nicht ganz korrekt, wenn immer die ganze Welt redet von Social Distancing. Ich habe immer gesagt von Anfang an, es ist eigentlich ein Physical Distancing. Wenn man sich heute
fünften
trifft und jeder sitzt einen Meter 20 auseinander, dann hat man ja kein Social Distancing, sondern hat man Social Life. Und das ist eigentlich wichtig in dieser Zeit, dass man Social Life hat. Das wird man immer noch einsamer. Also,
gut, die Sache ist klar, die Definition ist falsch. Haben wir den zweiten Punkt? Hast du noch einen dritten?
Ich habe noch einen dritten Punkt, weil du vorher
hast gesagt,
Covid liegt an der Spitze. Covid liegt sicher an der Spitze, aber man muss sehr aufpassen. Die Todesfallstatistik vom Jahr 2020, die wird erst ein Jahr vom Bundesamt für Statistik aufgearbeitet. Und wenn wir heute einen Totenschein ausstellen, Todesursache, dann haben wir etwa vier Linien. Und die erste Linie heisst, akute Todesursachen, also Herzstillstand, Lungenembolie, Tumor und so weiter. Und dann kommen unten da Begleitumstände. Da kommt Übergewicht, Covid-Infektion oder irgendetwas dazu. Und heute gilt jeder Todesfall als Covid-Todesfall, wo vielleicht Covid erst auf vierter Linie hat. Also ich denke, wenn man dann Todesstatistik von 2020 aufgearbeitet hat, sieht das also viel weniger dramatisch aus, als es jetzt aussieht.
Gut, dann wird man dann schauen, wie das Ganze gewichtet wird. Aber offenbar Covid akut spielt wahrscheinlich offenbar doch eine grosse Rolle, Bernhard, oder?
Ja, ich glaube, es spielt nicht so eine grosse Rolle, wie man meint. Weil eben die Todestiere, das Ausfüllen von diesen Todesursachen sein, das ist eben schon ein eine heikle Geschichte. Und da sind wir vielleicht auch nicht immer ganz konzentriert, wenn man das macht. Und darum kann man von mir aus
sehen, was? Viel nicht konzentriert ist, oder ja, eine Aufgabe? Ich bin nein, ja schockiert.
Es ist sehr schwierig zu sagen, dass jemand letztlich gestorben ist. Hat er einen Herzstillstand erlitten, einen Atemstillstand oder so irgendetwas, obwohl er noch Covid-krank war und was ist jetzt die Schuld? Das ist nicht ganz einfach zum Feststellen.
Sag mal, wie viele solche Todesursachen oder Todesschein hast du in letzter Zeit ausgestellt, Bernhard?
Nein, da ja erst drei.
Ah, erst drei, immerhin, oder?
Ja.
Und hast du es konzentriert gemacht?
Ja, sicher. Ich arbeite nur noch 30% Zeit, um alles ganz seriös zu machen.
Bin ich beruhigend, Bernhard? Hör mal, habt Sorge, gell?
Ja, danke.
Ciao. Danke vielmals.
Ciao.
Unsere Telefonnummer ist 0842 01 01 01. Fitness ist eine grosse und wichtige Geschichte. Du bist ja selber auch jeden Tag fleissig, gell, Roger?
Nicht ganz jeden Tag, aber fast
jeden Tag. Und jetzt sind die Fitnesscenter zu. Du machst, glaube ich, deine Übungen daheim oder im Garten. Aber für viele natürlich eine schwierige Situation. All die da so in die Fitnesscenter reingehen, mehrmals pro Woche. Und natürlich auch für die Fitnesscenter eine schwierige Situation. Wir haben den Roland Steiner in der Leitung. Er ist Geschäftsführer vom Schweizerischen Fitness- und Gesundheitscenterverband. Guten Tag, Herr Steiner.
Guten Morgen miteinander.
Guten Morgen, Herr Steiner. Also der Bundesrat beratet ja über Öffnungen. Wir reden jetzt immer auch über Fitness- und Gesundheitscenter. Was haben Sie da für Zeichen aus Bern? Oder was zeigt Ihre Lobbying-Tätigkeit für Früchte? Werden Sie da in der ersten Welle von der Öffnungen dabei sein mit Ihren Centern? Was meinen Sie?
Wir hoffen das natürlich. Es ist halt immer schwierig. Wir können ja nicht direkt mit dem Bundesrat oder mit den entsprechenden Beamten reden. Wir müssen einfach ein Hoffen. Das war auch so gewesen, schon beim ersten Lockdown, wo wir sehr grosse Anstrengungen haben, wieder unter den ersten zu sein. Aber wie es dann schlussendlich rauskommt, das weiss man ja nicht, weil das ein bisschen eine Blackbox ist. Das ist ja in den vorhergehenden Voten eigentlich angetönt worden. Man müsste vielleicht von den Exponenten ein bisschen mehr Informationen haben. Es ist alles ein bisschen wie im Blindflug. Aber wir versuchen einfach das Beste zu machen und haben darum jetzt verlangt, dass wir wieder auftun dürfen.
Aber jetzt ganz ehrlich unter uns zwei, Herr Steiner. Wo schnauft man mehr? Wo schnauft man stärker? Wo schwitzt man mehr als in einem Fitnesscenter? Oder? Und da man weiss, dass genau das eigentlich Gefahrenzonen sind, müsste man sagen, dort vielleicht doch immer ein bisschen zurückhaltend aufmachen, oder nicht?
Das sehe ich nicht so. Also wir haben relativ grosse Räume und haben Zugangsbeschränkung. Also wir verlangen pro Person 16 Quadratmeter. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Trainingsraum haben von 300 Quadratmeter, dürfen maximal 16 oder 15 Personen drin sein. Und wir haben eine Zu- und Abluftanlage, wo die Luft etwa so 5 bis 6 Mal in den meisten Center umwälzt. Dann ist es so, beim Muskeltraining, wo ja das Wichtigste eigentlich jetzt wäre für die Leute, dort tut man ja nicht so wahnsinnig stark aus- und einatmen. Gib ihnen recht, wenn das auf einem Laufband ist, ist das stärker. Aber da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen jetzt wieder, wie gefährlich das ist. Also das Contract-Tracing zum Beispiel vom Kanton Zürich führt uns ziemlich am Schluss auf von der Ansteckungen. Also wir glauben das nicht ganz an das. Also wisst ihr, man muss vielleicht
auch Contact sehen... Contact Tracing, Herr Steiner, tun wir es doch mal aufführen, wie es wirklich ist. 87% von der Fälle weiss man es nicht. Und von den restlichen 13% weiss man es am meisten davon in der Familie, weil es dort nachvollziehbar ist. Aber alles andere, wo man irgendwo noch sieht, oder eventuell eben in einem Fitnesscenter, das weiss man dann einfach nicht. Also die Angaben, die man dort bekommt, sind eigentlich nutzlos.
Aber dann befinden wir uns im Blindflug und dann ist es so, dass wir
wir haben
eine Gewerbefreiheit in der Verfassung und es ist einfach wahnsinnig. Wir haben jetzt dann 18 Wochen sind wir geschlossen bis Ende Februar, jetzt seit dem letzten März, in gewissen Kantonen bis zu 25 Wochen. Sehr viele Leute haben Angst, sind dann schon im Sommer nicht mehr gekommen, es gibt keine neuen Kunden. Also Tag ist natürlich dramatisch in unserer Branche.
Und was haben Sie denn für Hilfe, die Sie bekommen von staatlichen Institutionen, Herr Steiner?
jetzt mit, also in der ersten Tranche eigentlich, also gut, Kurzarbeitsentschädigung natürlich für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist sicher ganz wichtige, das hat uns natürlich mal geholfen, die Löhne weiterzahlen zu können. Und sonst ist es so, dass in der ersten Tranche mit 40% Umsatz zurückgegangen, da hätten wir müssen zutun. Ganz so dramatisch ist in der ersten Runde noch nicht gewesen, also Sommer, Herbst. Jetzt mit der Schliessung ab Dezember und den Massnahmen ab November ist unser bestes Geschäft. Also wir haben zwischen November und März oder Oktober machen wir etwa 75% vom Umsatz. Und tun so
wenn die Leute dort ein Jahresabo buchen, oder? Ist ja klar, oder?
Ja,
von
klar.
Dem her. Die Buchungen sind nicht mehr.
Ja, im Namen von unseren Mitgliedern habe ich am Regierungsrat Stocker auch danken. Das ist wirklich eine gute Entschädigung, die uns mal weiterhilft, jetzt über die Runde zu kommen, die nötigsten Ausgaben zu zahlen. Das ist ja die Vorgabe, die eigentlich vom Bundesrat hergekommen ist. Aber in den anderen Kantonen ist es zum Teil schlimm. Also teilweise Almosen, wo also so, ich bin jetzt dran, eine Aufstellung zu machen, ich habe sie noch nicht ganz fertig. In gewissen Kantonen haben wir schon auch interveniert, zum Beispiel Thurgau. Die machen nur Darlehen. Aber es ist ganz klar, vom Bund her, die zu haben müssen halten, über 40 Tage, denen muss man jetzt eine Umsatzentschädigung zahlen.
Also es erscheint als sinnvoll. Aber ist doch toll, mal zu hören, im Kanton Zürich läuft es gut und hinten in Ostindien, dort wissen wir, herrscht ja ein bisschen eine andere Welt und so. Danke vielmals, Herr Steiner, danke vielmals. Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.
Danke vielmals für die Zeit. 0842 3x01 ist unsere Telefonnummer. Wir leben es hier immer wieder in Zürich. Corona-Frust sorgt bei den Jugendlichen für Gewaltausbrüche. Haben wir jetzt schon mehrmals darüber berichtet und erlebt. Und da sagt Dirk Bayer, den wir jetzt in der Leitung haben, ist Leiter vom Institut für Delinquenz und Kriminalprävention von der ZHAW. Das wird noch weiter zu. Einen guten Tag, Herr Bayer.
Guten Morgen.
Grüezi, Herr Bayer. Wie hat sich die Situation jetzt in den letzten Wochen entwickelt aus Ihrer Sicht?
Ja, grundsätzlich muss man sagen, viele Jugendliche kommen erstmal ganz gut zurecht mit der Corona-Situation, haben stabile soziale Beziehungen, können in die Schule gehen, das ist wichtig für Jugendliche, aber wir sehen auch eine zunehmende Anzahl junger Menschen, die depressive Symptome haben und die Jugendlichen, das kann man wirklich so sagen, leiden am stärksten unter den letzten 11 Monaten oder den ganzen Maßnahmen, die umgesetzt worden sind und ein Stück weit fangen die an zu rebellieren.
Und haben Sie da Zahlen, die das unterlegen, was Sie jetzt gerade da uns mitgeteilt haben?
Ja, eine schweizweite Studie aus November vergangenen Jahres kam zu dem Ergebnis, dass 29% der Jugendlichen unter depressiven Symptomen leiden, also niedergeschlagen sind, wenig Interessen haben, sich sehr mit sich selber beschäftigen, grübeln. Bei älteren Altersgruppen ist es gerade mal halb so viel. Also die Zahlen sprechen da schon eine deutliche Sprache. Und
aber wie ist die Entwicklung? Wie ist die Entwicklung? Wie ist es im Vergleich zu den Vorjahren einzustufen?
Naja, wir diese 29%. Wir haben leider nicht so systematische Studien aus früheren Zeiten, aber wir wissen natürlich, wo Sie daraufhin jetzt vielleicht ansprechen, Jugendphase ist eine Phase von erhöhter Depressivität. Jugendliche suchen ihre Identität, das war schon immer so, und die zweifeln auch gern mal. Aber die Maßnahmen haben sie besonders getroffen, eben die Kontaktbeschränkungen, die stattgefunden haben. Das ist für Jugendliche was ganz anderes als für ältere Menschen, weil Jugendliche wollen raus, die wollen sich mit Gleichaltrigen treffen. Von daher kann man schon mit guten Gründen annehmen, dass die Zahlen gestiegen sind.
Sie sind ja Leiter eben des Instituts für Kriminalprävention. Was machen Sie in Sachen Kriminalprävention bei Jugendlichen?
Ja, wir von der Hochschule forschen erstmal über Kriminalprävention. Die Leute, die jetzt und die Akteure, die jetzt gefordert sind, hier tätig zu werden, sind natürlich andere, sind alle die, die mit jungen Menschen arbeiten. Schulsozialarbeit beispielsweise muss noch mehr an die Bresche springen, Jugendliche proaktiv ansprechen. Oder die Jugendsozialarbeit muss jetzt versuchen, noch stärker auf junge Menschen zuzugehen, gerade auch online zuzugehen, weil viele junge Menschen sind ja jetzt nicht mehr über die Jugendzentren beispielsweise erreichbar. Das heißt, wir in der Fachhochschule forschen eher, die Akteure da draußen sind jetzt gefordert, diese Challenge anzunehmen, sich mit Jugendlichen zusammenzutun, zu reden mit Jugendlichen. Das ist das Wichtigste derzeit.
Genau, wenn Sie sagen, Sie forschen, finde ich das toll, aber vielleicht sollten Sie in dieser Extremsituation dann Handlungsanweisungen eben an die Leute in der Praxis richten, damit sie sich dieser Situation stellen können. Machen Sie das ganz konkret oder werden Sie dann in ein paar Jahren dann tolle Studien veröffentlichen?
Ja, dieser Vorwurf, mit dem ist man als Wissenschaftler natürlich immer konfrontiert. Ja, wir versuchen, die Praxis zu sensibilisieren, wobei ich auch sagen muss, die Praxis weiß es in der Regel, wie es um die jungen Menschen bestellt ist. Aber es fehlt teilweise noch der Kontakt zu den jungen Menschen. Und da muss, glaube ich, die Praxis noch stärker werden, eben auch die Sprache der jungen Menschen zu sprechen, die Kanäle zu bedienen, die sozialen Medien beispielsweise. Da sind wir dann als Jugendarbeiter schon mal ein Stück weit abgehängt. Diese Sachen auf diese neuen Wege, junge Menschen zu erreichen, auf diese muss man sich auch einlassen.
Trotzdem nochmal die Frage, auch wenn Sie eben sagen, ich bin ein bisschen noch im Elfenbeinturm der Forschung. Wie beurteilen Sie die aktuelle Stimmung in der Bevölkerung heute und die Leidensfähigkeit? Ist die eventuell in der Schweiz, ein Land, das eben das Land der Glückseligen war, man hat hier nie die Leidenssituation wie andere Länder in Europa erlebt, ist die Leidensfähigkeit möglicherweise in der Schweiz weniger ausgeprägt als in anderen Ländern?
Ja, ich denke, das ist eher eine menschliche Eigenschaft, ein Stück weit leiden zu können. Was ich der Schweiz zuschreiben würde, ist eine Stärke, die sozialen Netzwerke zu pflegen, engen Kontakt zu seinen Mitmenschen zu pflegen und damit auch ein Stück weit mitzubekommen, wenn es jemandem nicht so gut geht. Also der soziale Zusammenhalt in der Schweiz ist an sich höher. Und das macht mir eigentlich Mut auch für die Zukunft, weil das dafür spricht, dass man vielleicht eher als anderswo erkennt, wenn es jungen Menschen schlecht geht. Auch in den Schulen. Ich meine, in Deutschland sind die Schulen zu seit Monaten. Da erkennt natürlich niemand, wie es den jungen Menschen geht. Hier in der Schweiz sind die Schulen noch offen. Und man kann in Kontakt mit den jungen Menschen treten. Von daher bin ich eigentlich optimistisch, aber für die Jugendlichen hoffe ich natürlich, dass die Situation doch demnächst ein Ende hat und sie wieder ihren Aktivitäten nachgehen können, rausgehen können, sich mit Freunden treffen können, unternehmen können. Das brauchen Jugendliche, um sich Gesellschaft anzueignen.
Also auch da ein optimistischer Grundton, haben wir jetzt schon mehrfach gehört, glücklicherweise der Sendung. Das ist der Dirk Bayer, Leiter Institut für Delinquenz und Kriminalprävention von der ZHAW. Danke vielmals, Herr Bayer, Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.
Vielen Dank, Herr Schawinski, Ihnen auch.
Unsere Telefonnummer ist 0842 01 01 01. Da könnt ihr mit diskutieren, natürlich auch in der nächsten Stunde. Nach den 11, wenn wir da weitermachen im Talkradio. Jetzt hat sich noch einst Radio 1 Hörer und Hausarzt Bernhard gemeldet, hat noch etwas Wichtiges anfügen wollen, Bernhard.
Ja, ich wollte noch etwas sagen zu den Impfungen. Das ist natürlich schon ein Desaster, dass wir keine Impfungen zur Verfügung haben. Wir haben jetzt in unserer Praxis mal 100 Impfungen bekommen und haben mit denen können immerhin 110 Risikopatienten impfen. Wir haben aber immer noch eine Liste von etwa 600, die sich gerne impfen lassen. Wenn man keinen Impfstoff hat, geht das einfach nicht. Und eine gut organisierte Hausarztpraxis kann in einer Woche, in einem Monat ohne weiteres mindestens 500 Leute impfen. Und wenn wir von einer Zahl von mehreren hundert Hausarztpraxen im Kanton Zürich ausgehen, sind das über 100.000. Und ich bin jetzt kürzlich gerade im Mittleren Osten gewesen. Dort wird vornehmlich der Impfstoff aus China verwendet, der anscheinend sehr gut verträglich ist und sehr gut wirkt. Aber in der Schweiz hat man da nicht einmal in die Vernehmlassung oder in die Evaluation einbezogen und man sollte einfach dringend Impfstoff haben.
Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Wir haben heute noch nicht über Impfen geredet, weil man kann natürlich umso schneller Massnahmen ergreifen, je mehr geimpft wird. Wobei auch das natürlich muss noch ein bisschen beurteilt werden, welchem Mass. Der Rudolf Hauer übrigens, der Zuger Kantonsrat und Präsident von der Vereinigung von der Kantonsärzte, hat gesagt, eben das Ziel vom Bundesrat, das er deklariert hat, nämlich bis im Sommer 21, dass alle geimpft sind, wird nicht funktionieren. Es wird Herbst oder Spätherbst. Und das finde ich schon noch fatal. Vor allem, wenn man jetzt an die Mutationen denkt, die da drohen. Bernhard, oder? Dass da offenbar die Schweiz einfach nicht optimal gehandelt hat.
Ja, das sehe ich ganz genau so. Und Professor Battergey hat sich heute geäussert, dass er glaubt, es sei erst Ende Jahr so weit, dass man davon ausgehen kann, dass die Inzidenz tief unten ist. Und dass der Impfstoff fehlt, ist wirklich schade, weil die Leute sind impfbereit, impfwillig und sie sind auch unruhig, wenn sie nicht kommen und nicht wissen, wie lange das geht, bis sie endlich da kommen.
Ausser
Ja, Economy Suisse, muss man noch sagen, die haben sich halt auch eingebracht und gesagt, man soll nicht mehr auf die Inzidenzzahl oder den R-Wert schauen, sondern sich auf die Impfquote stützen und fordert unter dem Titel Öffnungen möglichst bald. Aber wenn man jetzt schaut, auf Israel, weltweit die höchste Impfquote, x-mal höher als in der Schweiz, immer noch viel höhere Ansteckungsquote als in der Schweiz. Das heisst, die Veränderung in Bezug auf Immunisierung von der Bevölkerung kommt nur mit Verzögerung. Das ist immer noch abhängig von der Verhaltensweise von der Bevölkerung und vor allem der Bevölkerungsgruppen. Wenn die Massnahmen nicht richtig eingehalten werden, dann trotz hoher Impfquote sind die Inzidenzraten höher. Und darum, die Impfstrategie bringt nur eben nach einer Verzögerung das Ziel, das wir uns eigentlich alle erhoffen. Müssen wir vielleicht noch anfügen. Einverstanden, Bernhard?
Ich bin einverstanden. Es ist natürlich so, kein Mensch weiß, an welchem Tag nach der ersten oder zweiten Impfung, dass du geschützt bist. Und,
ja, ich glaube, da gibt es jetzt Daten.
Vor drei Wochen.
Ich habe es gehört, nach 16 Tagen nach der ersten Impfung ist man bei Moderna zu 80% geschützt.
Das wäre super. Und dann ging es natürlich schnell, aber wenn das so wäre. Aber im Moment machen wir ja vor allem den Schutz von der Risikobevölkerung, von den alten Leuten. Und wenn dort die Ansteckungen runtergehen, dann haben wir mindestens das Zwischenziel erreicht, oder?
Genau, aber aufmachen kann man dann nicht und meinen dann, sei alles gut, eben wenn man auf Israel schaut. Viele sind geimpft worden, Inzidenzzahlen immer noch höher. Danke vielmals, Bernhard. Dir alles Gute, gell? Okay. Alles Gute. Schönen Tag.
Danke, machen wir. Ja, wir haben Sorge. Machen wir euch in der nächsten Stunde, wenn es weitergeht mit dem Talk Radio mit der 94. Ausgabe. Ihr könnt euch melden. Die Leitungen sind wieder frei. 0842 01 01 01. Unsere Telefonnummer 0842 01 01 01. Und selbstverständlich haben wir auch spannende Experten, die wir hier zuschalten. Zum Beispiel der Professor Dr. Florin Kondral, der Michel Becklar, der Star-Gastronom, der natürlich jetzt das auch sehr laut die Öffnung fordert und viele mehr. Nächste Stunde, gerade nach den News, um 11 Uhr, hier auf Radio 1.
Radio 1 Talk Radio mit dem Roger Schawinski und dem Marc Jäcki. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit auf 0842 01 01 01.
Diskutieren mit dem Radio 1-Chef Roger Schawinski, der uns zugeschaltet ist aus dem Homeoffice. Wir haben es gehört in den News, also da wird eine Beizenschliessungswelle, Konkurswelle erwartet, wie wir es wahrscheinlich noch nicht erlebt haben. Ist es Zeit, für langsam aufzutun?
Ja, auf was will man schauen? Also auf was will man sich abstützen? Die Zahlen gehen ja bei uns runter, aber sind sie tief? Genügend tief, um aufzumachen? Das ist ja eigentlich die Frage. Also wenn man auf die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner schaut, ist man in Deutschland bei 57. In Baden-Württemberg, also im ländlichen, direkt einen an der Grenze, noch tiefer, nämlich bei 47. Nein, bei 49. Das Ziel von der Regierung Merkel ist 35. Den kann man aufmachen. Schrittweise hofft man in den nächsten Wochen, das Ziel zu erreichen. Man sei schon weit unterwegs, auf dem Weg, sagt man in Deutschland. Aber bei uns ist die Situation ganz anders. Und über das wird gar nicht geredet. Man redet nur über Zahlen. Wie viele Neuansteckungen? 7-Tage-Inzidenz, aktuell in der 5. Woche in der Schweiz, 116. Also genau doppelt so hoch wie in Deutschland. Das hat sich in der letzten Woche ein bisschen reduziert, aber noch leicht. Und ist eben viel zu wenig, wenn man die international angewendeten Grenzwerte von 50 oder jetzt in Deutschland auch 35 anschaut. Aus dieser Sicht ist also eine Öffnung überhaupt noch nicht angebracht. Und im Hinblick auf die Wirkung und Verbreitung von der viel ansteckenderen und möglicherweise auch tödlicheren Mutationen sogar brandgefährlich, erklären uns viele renommierte Infektiologen und Epidemiologen. Beispiel von verunglückten Öffnungen. Mark, kennen wir ja viele. Zuletzt zum Beispiel die in Südtirol, in Italien oder im österreichischen Tirol. Also aus rein gesundheitlicher Sicht ist eine Öffnung in der Schweiz überhaupt noch nicht angebracht. Ganz anders ist natürlich, wenn man andere Kriterien anschaut, psychologisch oder auch wirtschaftlich. Und das ist jetzt eben die Krux, in der wir uns befinden. Und der Bundesrat muss da uns, wie heisst, eine Perspektive zeigen. Hoffentlich eine realistische und eine, die das Problem löst und nicht verschiebt oder nicht vergrößert. Und auf das warten wir. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Und auch, was natürlich unsere Hörerinnen, unsere Hörer und unsere Experten dazu meinen.
0842 3x01, unsere Telefonnummer. Wir hören Talk Radio auf Radio 1 am Montag, 15. Februar, 10 Minuten ab den 11. Es ist bereits die 94. Sendung. Unsere Telefonnummer zum Mitdiskutieren 0842 01 01 01. Diskutieren mit dem Radio 1-Chef Roger Schawinski. Und da hier haben wir den Radio 1-Hörer, Silvio.
Hallo Silvio.
Silvio, guten Tag.
Ja, ich bin genannt.
Sorry, hallo, erzähl.
Es freut mich, dass ich heute rede. Es ist ja so, also, dass das Talkradio an und für sich eine super Sache ist. Aber es sollte mehr stattfinden. Es sollte auch auf anderen Ebenen stattfinden. Nicht nur über Corona.
Wie meinst du denn? Ja, jetzt im Moment sind wir bei Corona, aber wir planen eventuell, dass wir am Donnerstag eine Stunde über Burka-Verbot ja oder nein reden. Findest du das ein gutes Thema,
wo man darüber reden kann? Nein, das ist auch nicht unbedingt mein Ding. Aber ich kann
also, über was willst du reden? Nein, sag dann. Aber sag dann über was?
Über was wollte ich reden? Das gibt es ja gar nicht zur Abstimmung. Wir sind bei Corona, oder?
Ja.
Also. Und was ich wollte sagen, ist, man redet über die älteren Gruppen, wo geschützt werden müssen und alles, das finde ich in Ordnung. Man redet jetzt mittlerweile auch über jüngere Gruppen, wo in psychische Notstand kommen, zum Teil. Komischerweise habe ich vor einem Jahr, also noch vor dem ersten Lockdown, habe ich das bereits vorausgesagt, meinen Kollegen gegenüber. Passet auf, es ist nicht nur ein finanzielles Problem, es wird auch ein psychisches Problem werden. Das hat jetzt schon gefunden.
Klar. Und zwar und deutlich, und weil es so lang geht und weil man kein Ende in Sicht sieht. Und das betrifft natürlich eben vor allem die jüngere Generation, aber die ganz Alten auch, die natürlich auch isoliert gewesen sind, während Wochen und Monaten und niemand dann können sehen. Ganz fest.
Ganz ja. Jüngere. Wie ist es mit dem Mittelstand?
Mittelstand
wird gar nicht davon geredet.
Also Mittelstand, das ist
Mittelalter. Sozial. Mittelalter.
Genau. Wie alt bist du, Silvio?
Ich bin 55.
Also gut, reden wir über dich. Wie geht es denn dir? Du bist Mittelalter. Absolut Mittelalter.
Absolut Mittelalter, kann man sagen. Ja, kein Recht auf eine Corona-Impfung und überhaupt. Und überhaupt.
Noch nicht.
Nein.
Irgendwann
einmal,
im Frühling.
Ja, vielleicht komme ich das irgendwann mal dran, das könnte ja sein. Aber das ist nicht unbedingt meine Sache. Meine Sache ist einfach, wieso tut man alles abklemmen im öffentlichen Raum, wo wirklich psychisch sehr wichtig ist? Zum Beispiel Bekanntschaften. Also ich meine jetzt, ich bin ein alleinstehender Mensch und ich habe über Vereine und über das öffentliche Leben habe ich eigentlich meine Brücke bauen.
Ja.
Und jetzt?
Und das ist jetzt weg.
Alles weg. Ja, kann es das sein, dass ein Restaurant, wo ein wirklich ein guter soziale Kontaktgeber ist, wo wichtige Massnahmen aufbaut, also die ganze Struktur durchgeht in Sachen Covid und sagen, du, wir müssen jetzt das machen, das machen, das machen. Und die sind völlig abgesichert. Die machen wir zu und dann lassen wir die GWS offen. Und dann höre ich gestern im Radio, ja, dort ist Stau, dort ist Stau, dort ist Stau. Das Volk wandert umeinander wie blöd. Das ist doch gar keine Lösung.
Ja gut,
wir müssen doch im feineren Sinn ein bisschen anfangen, im ganz feinen Sinn einfach ein bisschen öffnen wieder.
Gut, aber Tatsache ist, dort, wo man geöffnet hat, wie zum Beispiel in Südtirol, den ich vorher erwähnt habe, ist es einfach explodiert. Man muss den sozialen Kontakt einschränken. Natürlich muss man eben auch die Massnahmen haben, dass man Masken trägt, dass man die Hände wäscht, etc. Aber dort, wo man es lockert, ist es einfach immer wieder aufgegangen, Silvio. Und jetzt haben wir mal schauen, eben, der soziale, psychische Druck ist gross, aber die Zahlen, ich habe es vielleicht vorher gesagt, in der Schweiz sind noch hoch im Vergleich. Und je höher sie sind, wenn jetzt in die Mutationen kommen, desto mehr kann das oder desto schneller kann das explodieren. Und der Bundesrat Berset hat ja, wir haben es am Anfang gesagt, im Tagesanzeiger startet, im letzten Sommer hat er etwas missachtet, wo ihm seine Experten gesagt haben, hallo, es gibt eine zweite Welle, hat er das in die Schublade gelegt und hat erzählt, wir haben es im Griff. Und dann, eben, wir haben jetzt 9000 Tote. Wenn man das gesagt hätte vor einem Jahr, hätten alle gesagt, spinnst, oder?
Ja, gut, der Herr Berset ist nicht mein Freund von dir. Aber ich muss dir auch sagen, nochmal, im Kleinen öffnen, all die Gastrobetriebe, die ihre Schutzkonzepte so ausgeschafft haben, dass es wirklich möglich ist, sich zu treffen. Zum Beispiel eben mit den 5 Personen und aus 2 Haushalten und wie auch immer. All die Möglichkeiten, die die Gastrobetriebe geschaffen haben, die sollte ich öffnen.
Aber Silvio, Epidemiologen. Ja, aber Epidemiologen. Ich habe es verstanden, Silvio.
Du musst schon in Dorfbeiz können, eins saufen.
Sollte man doch können. Aber Epidemiologen, die sagen, man darf keine Luft austauschen mit anderen Leuten. Das ist die grosse Gefahr. Und im Restaurant in deiner Dorfbeiz, wenn du eins gehst saufen und deine Masken abziehst und es ist, man ist im Innenraum, tust du Luft austauschen? Ist doch evident, das ist der Ort, wo es wahrscheinlich am wahrscheinlichsten und am meisten passiert, oder?
Ist so. Da kann man auch über jemanden darauf hinweisen, dass wenn es laut redet, dass er einfach eine Maske
anlegt. Okay. Nein, beim Essen hat Masken anlegt, gell?
Nein.
Und beim Trinken?
Grundsätzlich Gastronomie hat wirklich ein super Konzept aufgestellt. Und es ist alles super gelaufen. Und ich finde es nicht ironisch, wenn irgendwie andere ihre Gartenbeiz auftun, beziehungsweise auf der Terrasse im Skigebiet. Und genau im Skigebiet, dort sind wir doch drauf. Dort sind nicht die Leute vom Dorf, die Leute vom Ausland. Und wir erinnern uns. Und dann
muss
die
englische
Variante eben nehmen wir schnell. Und dann sind wir wieder bei den Mutanten. Man muss jetzt fest auf die Mutanten einschauen, oder?
Ja.
Nein.
Also mit Silvio,
danke.
Ich wünsche dir alles Gute und ich verstehe alles deine Einsamkeit, die du hast und dass dir das stinkt und dass du das vermisst. Habe ich absolut Verständnis.
Gut, bin ich nicht, aber ich wünsche dir gute Gesundheit.
Hast du hier und da etwas zum Kuscheln? Oder?
Ja.
Das ist gut. Das finde ich gut. Habt dir Sorge und bleib gesund.
Alles
gell?
Gute.
Ciao.
0842, 3x01 unsere Telefonnummer. Es hätte ja schon gleich mal so etwas Vergleichbares gegeben in der Schweiz, wenn wir das noch nicht erlebt haben. 1918 bis 1920 die spanische Grippe, wo man immer wieder davon gehört. 500 Millionen, eine Schätzung, bestätigt infizierte Todesfälle. 20 bis 50 Millionen und irgendwo gelesen. Schon dort hat die Schweizer Regierung vieles falsch gemacht, aber da können wir jetzt mit einem Experten reden, Professor Dr. Florin Gondrau vom Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte an der Uni Zürich. Guten Tag, Professor Gondrau.
Grüezi miteinander.
Grüezi, Herr Gondrau. Natürlich, 1918, 19 hat man viel weniger gewusst. Man hat auch nicht können sequenzieren. Man hat auch den Virus nicht richtig können anschauen können. Heute weiss man viel mehr. Und trotzdem heisst es jetzt in einer Studie, man macht es gar nicht viel anders als wie vor 100 Jahren. Was sagen Sie da dazu?
Also da gibt es schon ganz grosse Unterschiede zwischen 1918 und 2020. Und das eine ist, zurückzuschauen auf die Geschichte und irgendwie zu sagen, da gibt es das und da gibt es das. Und das andere ist, was kann man wirklich daraus lernen? Und was man daraus lernen kann, ist, dass jede Pandemie ihre eigene Geschichte schreibt. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist, dass man jetzt einfach sagt, ah, sei da, das ist wie 1918. Glaube ich nicht, dass das so einfach ist. Da gibt es wirklich grosse Unterschiede.
Aber gleich, aber was hat man jetzt nicht gelernt, was man hätte können lernen aus dieser Erfahrung, die die Leute vor 100 Jahren gemacht haben, wenn sie jetzt anschauen, wie sich die Schweiz verhalten hat in den letzten 11, 12 Monaten?
Also ein Grundunterschied ist, dass Pandemieplanung etwa ab 2000 in der Schweiz aufgefahren worden ist. Die Schweiz ist als gutes Land angeschaut worden im internationalen Vergleich, wo eine sehr differenzierte, ausgefeilte Pandemieplanung gemacht hat. Und vor dem Hintergrund muss man die aktuelle Situation einschätzen. 1918 hat es keine Pandemieplanung gegeben, weil niemand mit einer Pandemie gerechnet hat und auch gar nicht gewusst hat, was eine Pandemie ist. Und dann wird es natürlich ein bisschen schwierig, jetzt retrospektiv, also im Nachgang 1918 den Behörden etwas vorzuwerfen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die gerade den Krieg überstanden haben und die grössten sozialen Konflikte in der Schweiz gehabt haben, dann weiss man, das ist einfach eine andere Schweiz, die 1918 erlebt, im Gegensatz zu jetzt. Und jetzt, die aktuelle Situation ist schon interessant, weil man die Planung so aufgefahren hat und dann doch so überrollt worden ist von dieser Pandemie. Das ist meines Erachtens aber eine Fehlleistung von der Behörden, die man im 2018, 1920 muss verorten und nicht vor 100 Jahren.
Also, man hat also, obwohl man mehr gewusst hat, hat man trotzdem nicht richtig gehandelt. Und eben die Information, dass der Herr Berset schon im letzten August gewarnt wurde, es gibt eine zweite Welle und das auf die Seite geschoben hat, in die Schublade versteckt hat. Was sagt das Ihnen aus, wenn der Bundesrat einfach es nicht hat wollen wissen und auf das Bessere gehofft hat, aber das Falsche gemacht hat?
Ja, das tönt natürlich nicht so gut für den Bundesrat. Ich meine, wir alle machen es ja immer so. Wir hoffen immer aufs Beste und dann kommen die Realitäten vom Leben und dann ist es manchmal vielleicht ein bisschen anders, als wir uns das vorgestellt haben. Das Hauptproblem in der Schweiz ist meines Erachtens das, dass die Schweiz die Pandemie als bürokratische Übung geplant hat. Also die Schweiz hat zum Beispiel das Gesetz angepasst, da anfangs 2014 das Gesetz angepasst, dass der Bundesrat kann eine außerordentliche Lage klären und so. Das ist alles schön, das ist alles wunderbar, aber das bekämpft nicht die Pandemie, das löst das administrativ-rechtliche Problem. Und das ist sicher wichtig, aber das ist nicht alles. Was die Schweiz nie gemacht hat, ist, sie hat nie eine Strategie gehabt. Sie hat eigentlich nie gesagt, im Januar, Februar, März 2020, niemand, kein Bundesrat, niemand hat je gesagt, was ist die Strategie, mit der wir durch die Pandemie wollen durchkommen. Unter dem hat sich eigentlich bis heute nichts geändert. Und da wundert es mich auch nicht, dass der Bundesrat, wenn die Wissenschaftler irgendetwas Neues sagen, dann sagt, ja, das ist jetzt vielleicht gerade nicht so das, was ich jetzt gerade muss hören und so. Weil sowieso niemand eine Strategie gehabt hat, wird es auch schwierig, irgendwelche Fehler genau zu benennen, weil es an der Grundfrage gefehlt hat. Es hat an der Grundüberzeugung gefehlt.
Eben, und jetzt sind wir an einem ganz entscheidenden Punkt. Der Druck auf den Bundesrat zur Öffnung, weil das Datum 1. März, das Menetekel ist an der Wand, dass da etwas passieren soll. Andererseits, Inzidenzzahlen sind zum Beispiel im Vergleich zu Deutschland, wie ich vorher gesagt habe, doppelt so hoch. Und Mutationen sind erst noch im Anmarsch. Was erwartet Sie jetzt, was passieren wird, Herr Gondrau?
Ich glaube, das setzt sich Schweizer Geschichte fort. Oder? Die Schweizer redet ja jetzt im 2020, 2021 häufig vom Sonderfall Schweiz. Der Sonderfall Schweiz sagt, wir können weniger Lockdown machen, weniger harte Massnahmen ergreifen als der Rest von Europa und wir kommen am Schluss erst noch besser durch die ganze Pandemie durch. Und ich glaube, der Sonderfall Schweiz, den glaube ich eigentlich nicht. Das abgerechnet wird am Schluss, das kann man nicht jetzt machen, abgerechnet wird am Schluss. Was ich erwarte, ist, dass es genau gleich weitergeht, wie wir es jetzt schon kennen. Wir gehen in den Lockdown, brechen dann viel zu früh ab, sagen, juhui, wir haben alles hinter uns, warten ein paar Wochen und dann, oh, ich glaube, wir sollten eigentlich wieder einen Lockdown machen. Und das Spiel vom in Lockdown reingehen, aus dem Lockdown rausgehen, ich glaube, das erleben wir jetzt gerade wieder. Das sind vorschnelle Lockerungen, die da gefordert werden. Und das ist aber auch nachzuvollziehen, weil ja niemand der Schweizer Bevölkerung eine vernünftige Strategie kommuniziert.
Also ich aber jetzt ist das auch noch hochpolitisch, Herr Gondrau. Ja. Nicht nur die SVP, es kommt auch noch die FDP, Economy Suisse, Avenir Suisse, viele kommen jetzt jetzt und Frau Martulla redet von Diktatur in der Schweiz, was ja grotesk ist natürlich, dass der Druck so stark könnte werden, dass man eben genau den gleichen Fehler nochmal wiederholt. Und haben Sie das Gefühl, dass der Bundesrat, der ja zusammengesetzt ist, eben aus verschiedenen Parteien von Diktatur, da weiss jetzt Frau Martulla besser, dort gibt es nur eine Partei in China, bei uns gibt es glaube ein paar mehr. So, das letzte Mal, als ich es nachgecheckt habe, sind es glaube mehr als eine gewesen. Also, ist ja keine Rede. Aber dass das trotzdem der Druck so gross wird, dass sie dann sehenden Auges vielleicht eben doch das Falsche machen und uns den Jojo-Effekt dann bescheren.
Ja, das glaube ich schon. Ich meine, die Politisierung, das wissen wir ja, Politisierung in der Schweiz nutzt manchmal ein dramatische Begriffe. Ich meine, Diktatur und so Zeug, das ist wahrscheinlich nicht wirklich ganz ernst zu nehmen. Sonst könnten Sie ja mal mit Ihren eigenen Regierungsrätinnen und Regierungsräten reden, wo Gesundheitsdirektionen vertreten in Zürich oder in Bern. Ich glaube nicht, dass die von einer Diktatur wieder reden. Aber natürlich, der gesellschaftliche Druck ist enorm und die Verbände und Parteien, die Sie da genannt haben, die erzeugen einen riesigen Druck. Aber der Druck kann meines Erachtens erst dann sich richtig realisieren, wenn es nicht eine klare Strategie gibt. Und der Bundesrat hat das nie gemacht. Da gibt es Länder auf dieser Welt, und zwar viele, die es besser gemacht haben als die Schweiz, weil sie von Anfang an auf eine Null-Covid-Strategie gesetzt haben. Ob das die Schweiz hat können erreichen können, ist noch ganz eine andere Frage. Aber die Schweiz hat es können probieren. Und die Schweiz hat können eine Strategiediskussion gehen. Und ich glaube, die das auch weit ins bürgerliche Lager mit einer vernünftigen Strategiediskussion viel zu gewinnen wäre. Die hat man aber nie geführt, sondern hat erlaubt, dass jetzt Corona politisiert worden ist. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass so kommt, dass der Druck auf den Bundesrat gross wird und der Bundesrat sagt, ja gut, dann macht doch, wie ihr wollt. Und dann wird man es dann können abwarten. Natürlich muss man auch sagen, der Frühling kommt dem Bundesrat wahrscheinlich zu Hilfe. Also die Saisonalität von dem Virus ist relativ leicht zu beobachten und so kann es gut sein, dass wir im Frühling in der Tendenz fallende Zahlen haben, einfach auch, weil das Wetter besser wird.
Soweit der Professor Florin Kondra, Institut für biomedizinische Ethik und Medizingeschichte von der Uni Zürich. Ihnen danke vielmals für Ihre Informationen und Einschätzungen und bleiben Sie gesund.
Ja, danke fürs Gespräch, gleichfalls.
Danke vielmals. 0842 3x01. Also wir haben es auch gehört heute Morgen von Hörerinnen und Hörern, die dringend wieder mal in eine Beiz wollen. Also Beiz wieder aufmachen, die haben jetzt lang zugehabt. Das ist natürlich ein grosses Anliegen. Auch natürlich für Gastronomie selber. Jetzt haben wir den Michel Beglar in der Leitung. Guten Tag.
Michel, wieder einmal. Also, jetzt wollte ich mal rasch deinen Puls fühlen und so. Bis lange Zeit bist du ja optimistisch. Ich habe gesagt, komm, mach lieber zu, als so halbpatziges Zeug. Letzte Woche bist du hier am Durchtrüllen gewesen. Und jetzt haben offenbar alle grossen Konkurrenten in Zürich sich zusammen da von Hiltl über Bindella, über Beglar und andere dazu, haben einen Brief am Bundesrat geschrieben und ausgerufen. Was genau wollen ihr?
Ja, das Problem ist natürlich folgendes, oder? Die 750.000 Franken Plattformierung, also wenn du jetzt einen Bindella anschaust, der 140 Betriebe hat und alles unter einer Firma, oder wir haben auch alles unter einer Firma, und wir haben 14
Betriebe. Du hast nicht 140, ich habe gemeint, nein, du hast mittlerweile, du hast ja fast so viel.
Nein.
Wie viel hast du?
14.
Also mit okay, dem also Faktor 10.
14. Ja, und, okay, und wenn du jetzt eben McDonald's anschaust, wo in der Schweiz 130 Betriebe hat und jeder in einem eigenen AG, dann kommt der 130 mal die 750.000.
Die haben es cleverer gemacht.
Ja, cleverer. Also ich finde, es ist im Fall nicht cleverer. Das ist auch für die Steuern besser, wenn es nur eine Firma ist. Dann hast du ja viel höhere Steuerlast, wenn
genau.
Alles, also für den Schweizer Staat ist ja das viel besser als Bindella oder ich machen, oder grundsätzlich, oder? Aber jetzt ist natürlich das eine totale Benachteiligung. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, hast du irgendwie 140 Betriebe und kommst 750.000 Franken über und dann eben
also
hat 20 AGs gehabt und kommt 20 mal 750.000. Das stimmt natürlich schon nicht wirklich, oder?
Gut, also mit dem Anliegen sind wir am Bundesrat gegangen, dass man da schaut, dass eben so Betriebe wie die ihr habt oder Bindella anders behandelt werden. Haben das Gefühl, dass sie mit dem durchkommen?
Das ist ja,
nein, meine, mal, dass die 750.000 Regelung nicht auf eine ganze Firma. Ja. Okay.
Ja, dass das eigentlich pro Einheit, pro Restaurant ist. Also das ist eigentlich die Überlegung, oder?
Weil das wäre also als Maximalgröße, genau. Was hast jetzt du eingegeben?
Ja, wir sind jetzt gerade dran. Also gerade jetzt, wir sind ja, weißt du, dann brauchst du so viele Sachen, die du da musst eingeben musst. Und wir haben noch nicht alles bekommen, AHV, Abrechnungen und so. Aber wir sind jetzt dran. Wir sind uns einfach mal überlegen, wie wir da weitergehen. Es ist ja so, ich meine, wir haben ja auch Anrecht auf ein Darlehen, das wir bekommen. Das finde ich natürlich mega schön. Aber
wir haben ja alles zurückgezahlt, weißt, wir haben das letzte Jahr auch die 500.000 da genommen, die wir bekommen haben. Beim letzten Lockdown haben das aber 2 Monate später alles zurückgezahlt. Und jetzt müssten wir es haben. Und das Problem ist ja einfach, wir würden gerne die 2 Millionen oder 3 Millionen nicht holen. Aber was passiert, wenn sie jetzt die Beizen bis im Mai, Juni, Juli, August zulassen? Also, jetzt weiss es ja nicht. Jetzt haben sie ja da in Italien wieder zugemacht, verschiedene Restaurants. Also, es ist so unglaublich, gell? Und es ist also dann schon unglaublich, was, wie gehst du vor? Wie gehst du mit deinen Mitarbeitern vor? Ich meine, die Mitarbeiter, die sind alle am Durchdrehen, die hocken einfach daheim. Ich nehme jeden
Aber
Tag.
Aber was erwartest du jetzt? Aber was erwartest du jetzt, was passieren will? Da gibt's ja Aufrufe von irgendwelchen Leuten, ich weiss nicht genau, wie heisst der Köppel, der gesagt hat, die sollen aufmachen, wenn es verboten ist. Oh, also so, ja, gesellschaftlicher Widerstand und so. Also nein. So ein bisschen à la Trump-mässiges Kapitol stürmen, Beizen aufmachen entgegen den Regeln oder was?
Also ich glaube, wir müssen
machen das nicht.
Aber die Idee momentan, wo man sagt, dass man einfach die Außenwirtschaften aufmacht ab dem 1. März, das finde ich völlig okay. Weil eben letzten Sommer haben wir ja alle unsere Resten aufgehauen und es ist nicht einmal zu einer Ansteckung gekommen.
Wo man können nachweisen konnte. Wir haben
nicht einmal ein Telefon bekommen. Also, weißt, wir haben ja vor allem die Nummer gehabt.
Aber 87% von allen Ansteckungen kann man nicht nachvollziehen, ja, Michel. Das weisst du.
Ja, aber dann hätte
also gut. Aber du bist dafür, dass man außen Restaurant aufmacht, möglichst früh.
Ich würde auch gerne in ein Restaurant. Ich meine, sag mir mal eine Einheit, ein, wo so ein Schutzkonzept hat wie Gastronomie. Sag mir ein.
Ja gut, aber wo ist man so nah aufeinander ohne Maske? Nie nicht, nur im Restaurant.
Aber das sind 4 Personen, hast du das Gefühl, die zuhause ziehen die Maske an? Hast du wirklich das Gefühl, zuhause tust du dich viel mehr umarmen als in der Beiz? Würdest du jetzt irgendeine Kollegin in der Beiz umarmen, aber zuhause würdest du sie wahrscheinlich umarmen, oder?
Okay, jetzt kommen wir im Privatbereich. Also es gibt jetzt eine Untersuchung von der ETH. 59% von den Restaurants, 47% von den Hotels betrachtet sich als stark oder sehr stark gefährdet. Das hört man jetzt schon schaurig lang, auch von eurem Herrn Platzer. So und so viele Restaurants sind kurz vor dem Bankrott und das wird immer so als Katastrophenszenario wird das präsentiert. Wie sieht es wirklich aus, Michel?
Ja, wahrscheinlich ist es noch schlimmer. Also, ich glaube, die meisten stehen einfach nicht dazu, oder? Aber, gell, wenn du, sag jetzt mal bei uns, wir haben momentan noch 130 Leute auf der Payroll. Wir haben das wirklich runtergefahren. Wir kommen die Kurzarbeit über. Aber jetzt musst du dir mal vorstellen, die 130 Leute kosten uns pro Monat jeder ein Tausiger. Das sind 130.000 Stutz. Jetzt 3 Monate sind das 390.000 Stutz. Das sind aber nur mal Personalkosten von meinen Mitarbeitern, die heim sind, die in der Nase bohren, weil es so langweilig ist. Wer kann denn das zahlen? Das ist aber, da ist noch keine Miete geregelt, da ist kein Strom geregelt, da ist kein Unterhalt geregelt, da ist überhaupt nichts geregelt. Sag mir, da kann man dann schon sagen, ja, wir haben gute Jahre gehabt und haben Geld können auf die Seite tun. Wer hat denn so viel Geld?
Ja, du zum Beispiel. Also wie viel von deinen Restaurants wirst du zumachen, wenn es erst im Mai oder im Juni aufgeht, Michel?
Keins.
Eben?
Nein, ich würde. Ja, aber ich bin Buchhalter von Job. Wir haben das auch ein bisschen angeschaut. Ich meine, wir wären sicher nicht so gross geworden, wenn wir nicht richtig gerechnet hätten. Aber ich bin auch nicht in den Bergen oben, wo nur 3 Monate. Ich habe die Alpenblick aufgegeben, weil ich einfach gemerkt habe, hey, 3 Monate, hey, ich habe so grossen Respekt vor all diesen Gastronomen in den Bergen, seit ich den Alpenblick habe. Aber so einen grossen. Weil, hey, in 3 Monaten musst du deinen Gewinn erwirtschaften fürs ganze Jahr. Und jetzt machen sie Januar, Februar und jetzt sieht es aus, wie der März eben aufgeht. Dort oben kannst du dann jeden, der nicht irgendeinen reichen Hintergrund hat oder Miete erlassen, kannst du die rauchen, weil ich weiß gar nicht, wie würdest denn du
mit was rechnest du jetzt? Mit was rechnest du jetzt, wenn es aufgehen wird?
Also ich hoffe 1. März und dann halt mal raus und vielleicht weiß auch nicht was. Aber am 7. nicht zumachen wäre ja wieder so voll doof, oder? Weil wer geht dann in der
Schule
essen? Ja, voll doof. Dann müssen sie
ja,
nicht aufmachen, sind nicht zu. Ich meine, das kannst du in Italien machen, wo du gehst zum Mittagessen am 1. bis am Nachmittag um 4, aber in der Schweiz macht das
5? Habe ich ja, schon erlebt. Ja, oder in Spanien, wo man auch am 3 geht, bis am 6 ja, geht zum Mittagessen.
Das ist nicht die Schweiz, das machen wir nicht, oder?
Genau. Also, so wie der Michel Pekla immer noch ziemlich heiß und ziemlich verärgert und so.
Machen. Nein, ja, am Anfang habe ich eben wirklich die Strategie verstanden. Momentan verstehe ich sie nicht. Und nur mal impfen. Also, da bin ich einfach überzeugt. Auch wenn du findest es nicht, aber ich
finde es. Ich bin das erste Mal geimpft und fühle mich besser. Ich sage dir, wenn du das erste Mal geimpft bist, fühlst du dich fast schon wieder als ein Mensch. Ich muss es ehrlich sagen. Wünsche es dir das auch bald wieder, gell? Also, ja, tschüss, ciao Michel, alles Gute und bleib gesund. Danke vielmals.
Der akustische Blick in Gastronomie zum Michel Beklari. In wenigen Augenblicken kommen wir zu der Nicole Provini.
Radio 1 Talk Radio. Diskutieren Sie mit auf 0842 01 01 01.
Jetzt reden wir mit Nicole Provini. Sie fragt sich, warum gehen Kitas, Kindertagesstätten in der Politik vergessen? Guten Tag, Frau Provini.
Guten Tag.
Hallo Nicole, genau. Also du hast uns geschrieben oder hast mir geschrieben, ganz langes Mail und so. Du mal erklären, was ist denn...
Ist das raus? Ja, weil ich immer schon das Gefühl hatte, schon vor der Pandemie, wir leisten da an Basis wirklich wahnsinnig wertvolle Arbeit im Bereich frühkindlicher Bildung. Ich war früher Lehrerin und auch Kindergärtnerin, habe lange Schule gegeben und merke ich immer wieder, ja, wir sind so die stillen, braven, schaffenden Frauen, zum Teil manchmal jetzt auch Männer, die an Basis viel wertvoll leisten. Und dann im Rahmen der Pandemie hat sich das Gefühl noch so verstärkt. Oder? Also, wir haben zwar sehr schnell Geld bekommen, weil ja alle haben Angst gehabt, dass man die Kinder nicht mehr betreuen kann. Aber wenn man vergleicht zum Beispiel mit den Lehrerlobbys, also den Verbänden der Lehrer, die ja, die stehen ja schon in den Startblöcken für Zimpfen, erscheinen mir irgendwie, außer es geht um Zwingverbot oder um eine mögliche Schliessung, nicht so im Fokus zu sein.
Und, aber sag mal, wie ist denn eigentlich in den Kitas? Wie geht es zu und her? Wie gehen die jetzt um mit dem Umstand, dass Eltern, die die Kinder anbringen, vielleicht sogar Kinder, können ansteckend sein?
Ja, es ist für uns, wir arbeiten seit dem Oktober mit Masken. Wir haben ganz strenge Schutzkonzepte und zum Beispiel, wenn ein Lehrer mit Masken arbeitet, kann er nach 45 Minuten schnell den Kopf zum Fenster rausstrecken und einschnaufen. Aber wir sind am Abend grün im Gesicht. Wir arbeiten 8,4 Stunden täglich mit Masken. Mhm. Wir haben eine halbe Stunde Pause. Die Frau, die bei mir zuständig ist für die Arbeitspläne, das ist eine logistische Herausforderung, weil wir ja jetzt auch nicht mehr mit den Kindern essen. Weil ich sehr früh mir überlegt habe, das ist eigentlich das Gefährlichste, oder? Wenn wir den ganzen Tag Masken tragen und dann tun wir kleine Freude, Eiserkuchen zusammen, so Hörnchen gerade essen und dann wird gehustet. Unsere Leute essen nicht mit den Kindern. Also ab den 11 wird gestaffelt, einzeln mit Picknick in einem Zimmer allein gegessen mit offenem Fenster. Das heisst, ich muss 20 Leute durchbringen, die vom 11 bis zum 1 irgendwann mehr essen können. Also, das ist wirklich vom Plan her, ja, ist das eine wahnsinnige Beanspruchung.
Und es gibt wie ist denn das für Kinder? Nicole, wie ist denn das für Kinder, wenn die Betreuer Masken haben?
Ich denke, Kinder, wir haben uns das oft gefragt. Also, wir merken schon, es ist für die kleinen Kinder wirklich schwierig, weil sie die Mimik nicht mehr lesen können. Man muss aber auch ehrlich sein, als wir das eingeführt haben, haben wir lange über das geredet, wie ist das für Kinder und wie geht es ihnen. Und dann haben wir natürlich gedacht, ja, in 2 Monaten kann man das schon machen. Aber wenn man das natürlich, wenn es jetzt länger geht, was man ja offenbar nicht weiss, denke ich schon, ist es für Kinder ja, ganz, ganz schwierig, weil dann gibt es den Kindern, die vielleicht 2 Jahre uns nie haben gesehen.
Es gibt aber haben sie sich auch daran gewöhnt, möglicherweise, weil es jetzt länger geht?
Ja, sie haben sich... Sie haben sich, glaube ich, schon daran gewöhnt. Sie haben sich schon daran gewöhnt. Zuerst ist ja auch vom Verband her, von Kibe Suisse, der uns echt sehr gut unterstützt, mit so Schutzkonzepten und so das Risiko, dass man in Einzelsituationen darf man eigentlich die Maske abziehen, 1 zu 1 mit einem Kind. Aber das muss man dann protokollieren. Also quasi Frau Müller hat mit dem Max eine Wickelsequenz gemacht, ohne Maske. Und dann, wenn Frau Müller aber positiv ist, ist einfach der Max nicht zu Bulle und dann muss ja dann er gehen. Aber wir können nie eine Maske abziehen. Wir reden wirklich immer an.
Okay, was erwartest du, wenn es jetzt so weitergeht? Haben das im Griff oder drüllen das schon ein bisschen im roten Bereich? Was meinst du, Nico?
Also für uns ist es so, dass wir, ja, wir sind sehr ein grosser Betrieb. Wir haben alle 100 Kinder, wir haben 30 Leute im Team. Wir haben auch einen Kindergarten und eine Schule. Und wir haben gemerkt, dass wir natürlich aufgrund von dem, dass wir absolut keinen Kontakt haben mehr mit den Eltern, weil die dürfen ja nicht mehr reinkommen zu uns, haben wir komischerweise gewisse Sachen, wo wir auch finden, ja, wir haben mehr Zeit für die Kinder. weil wir nicht mehr so viel Gespräche führen, durch und an, und am Morgen und am Abend. Wir haben viel mehr Zeit. Wir sind frei, dass wir so kleine Sachen machen, die mehr sagen, für das Gemüt, für uns, für die Kinder. Und von dem her geht es. Aber es ist natürlich von der Qualität her, oder, wenn wir nur noch Teamsitzungen können machen können per Zoom und uns nie wirklich können sehen als Gesamtteam, also das ist das ja. Ist es natürlich schon schwierig, wenn es lang geht, also auch vom Planen her.
Nicole, grosser Respekt für eure Arbeit, grosser Respekt auch für deine Einstellung, die du uns da präsentiert hast. Dir alles Gute, deinen Mitarbeitern, deinen Kindern, den Eltern von deinen Kindern und bleib gesund.
Das wünsche ich euch auch allen.
Danke vielmals, Nicole.
Danke vielmals, Nicole.
Danke vielmals. Also, man merkt gleich ein bisschen auch, wenn man das Talkradio regelmässig macht oder hört, die Anspannung bei der Bevölkerung, so die Corona-Müdigkeit, die ist riesig. Und da hat einer natürlich einen Einblick, der Jürg Acklin, er ist Psychoanalytiker und Autor. Guten Tag, Herr Acklin.
Guten Tag.
Also, Jürg, guten Tag wohl. Sali.
Sali.
Man hört immer mehr über psychische Probleme. Ist ja klar, dass sie das zunimmt. Aber kannst du das irgendwie ein bisschen eingrenzen oder ein bisschen definieren, was da wirklich abläuft, Jürg?
Also wir müssen ja immer aufpassen, dass wir nicht, wie soll ich sagen, Pseudo-Hochrechnungen machen, wo man statistisch eigentlich gar die Grundlage nicht dafür hat. Also wenn ich jetzt in meiner eigenen Praxis schaue, beziehungsweise in meinem Freundeskreis, ist da eine gewisse Irritation rum. Bei Leuten, die sehr wenig Grundvertrauen haben, ist das natürlich riskanter. Die können in eine depressivere Stimmung fallen oder die können auch, wie soll ich sagen, in ein Angst-Ding hineinfallen. Aber es ist auch entscheidend, wie ich mich verhalte in der Praxis, beziehungsweise auch mit meinen Freunden. Also ich habe gewissermaßen jetzt fast die Aufgabe, nicht mehr primär aufzuklären, sondern zu beruhigen, aber vernünftig zu beruhigen.
Und wie machst du das?
Das mache ich so, wie ich es auch mit mir selber mache. Wir sind ja überflutet mit Nachrichten. Oder? Ich bin sogar noch ein Nachrichtensüchtiger. Und ich habe einfach gelernt, dass ich nicht wegen jedem Knallärzli gerade verschwinde, sondern ich tue ein bisschen sondieren, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig, beziehungsweise ich tue die Nachrichten filtern, sichten und nachher so in aller Ruhe mir überlegen, was ist jetzt angesagt. Und das beruhigt. Also wenn ich wieder die Vernunft einschalte, beruhigt mich das sehr. Also wenn ich zum Beispiel mir sage, okay, jetzt gehe ich mit der Frau spazieren oder ein Pferdchen machen, damit ich aus dem Zeug rauskomme und nicht die ganze Zeit, wie soll ich sagen, versink in diesen Informationen, dann hilft das schon sehr. Also wir müssen eine Art der Lösung, ja,
ja, also ja. Eben, ich meine, das tönt fast so ein bisschen Augen zu, Ohren zu, etc. Und dann geht es einem besser.
Nein, also weder ein aufgeschrecktes Reh im Wald, noch ein Vogelschluss, der den Kopf ins Hand setzt, sondern etwas so zwischendrin. Offen bleiben, wach bleiben, schauen, die nötigen Massnahmen ergreifen, das beruhigt. Wir haben es nicht im Griff. Ich glaube, das ist das Wichtige. Nicht, wir können nicht handeln. Wir können ein bisschen handeln, wir können uns schützen, aber eigentlich sind wir Menschen jetzt aufgefordert zu vertragen und das ist verdammt schwierig. Auch ich bin ein Typ, der immer nach Lösungen sucht und da ist es schwierig. Wir müssen lernen, das zu vertragen und das intelligent zu vertragen. Also das heisst, uns und die anderen schützen und nicht die ganze Zeit nach Schuldigen suchen. Das bringt nichts, oder? Das ist etwas, was mich sogar aufregt.
Wenn du ich denkst, kann vorher, ja, bitte, ja.
Du bist da. Ja, wenn man denkt, also, wie schwierig das ist, für Entscheidungen zu werden, ich bin froh, dass ich nicht muss. Und es ist sicher richtig, dass man auch skeptisch ist, aber man muss auch Vertrauen haben. Wenn man nur noch skeptisch ist, dann frisst einem das auf. Dann hat man jedes Vertrauen verloren und dann ist man im freien Fall.
Was ja gefordert wird von vielen Leuten, dass es eine Perspektive gibt. Viele Politiker, vor allem in Deutschland, sagen, die Situation verändert sich laufend. Wir können nicht sagen, wir sind in einem Monat oder in zwei Monaten, weil wir müssen ja laufend uns dieser Situation anpassen. Wie kann man denn mit dem umgehen? Hast du das Gefühl, dass unsere Regierung, die jetzt zum Beispiel kein Ziel gegeben hat, wie die deutsche Regierung, 35 Inzidenzen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen, bei uns gibt es das nicht, dass die das in Deutschland in dem Sinn besser machen, indem sie ein Ziel vorgeben, an der Bevölkerung gesagt, wenn ihr euch so und so verhaltet, dann kommen wir dort hin, oder bei uns, wo man es ganz offen lässt?
Also zum Glück bin ich kein Politiker, kann ich da sagen, aber ich denke, Schwierigkeit ist, wenn du Vorgaben machst und nicht sicher bist, ob die dann eintreffen, dann sind die Vorgaben schlechter, als wenn man sagt, wir wissen es nicht genau. Ich glaube, dort die Ehrlichkeit, dass man sagt, wir wissen es eigentlich nicht genau, wir machen aber das Beste für die Bevölkerung und für den Einzelnen. Ich glaube, da ist einfach wichtig, dass wir als Autonormalverbraucher gehen schauen, warum sagt einer etwas. Wenn ich in die Zeitung lese oder die Medien überhaupt, dann schaue ich, warum sagt einer das. Hat er ein Partikularinteresse, ein wirtschaftliches, hat er ein ideologisches oder ist ihm eigentlich wirklich der Mensch bzw. die Gesellschaft ein Anliegen? Und das finden wir raus.
Ja gut, also Partikularinteressen sind ganz klar, wenn Economy Suisse etwas sagt, wenn Frau Martullo etwas sagt, wenn gewisse Parteien etwas sagen, dann sind das Partikularinteressen. Und auf der anderen Seite stehen die Wissenschaftler, die natürlich versuchen, nach ihren wissenschaftlichen Kriterien das zu analysieren und dann auch ihre Empfehlungen zu machen. Und in der Mitte steht die Politik, also steht der Bundesrat, ja, der dann ja muss eine Linie finden.
Ja, das ist wahnsinnig schwierig, weil die beiden Systeme sind zwar nicht inkompatibel, aber schwer miteinander zu vermitteln. Und ich höre, das meine ich, eher auf die wissenschaftliche Ahnung haben. Also ich gehe auch zum Automechaniker, wenn das Auto kaputt ist, und nicht zu einem Kuhdoktor, oder? Das ist, und ich glaube, das muss man einfach merken. Wem kann ich eher vertrauen? Es geht um das. Welchen Leuten kann ich vertrauen und warum? Und da ist zum Beispiel für mich persönlich, und ich glaube auch für alle Leute, die sonst rum sind, wichtig, ich tausche mich aus mit anderen Leuten, mit Leuten, die ich Vertrauen habe, die durchaus skeptisch sein können, die eine andere Meinung haben, wo man aber diskutieren kann.
Aber wie geht es denn dir? Ja, wie geht's denn dir? Ich schaue gerade im Moment die französische Version von der Therapeuten-Serie «En Therapie». Ich habe schon «In Treatment» geschaut und so. Und da sieht man vor allem auch ganz deutlich, Psychoanalytiker und Psychotherapeuten, die haben genau die gleichen Probleme wie die anderen, auch wenn sie das natürlich in der Therapie nicht zeigen wollen und so. Und darum frage ich, wie geht's dir denn?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich habe das Glück, dass ich eine unglaublich hohe Resilienz habe. Also ich habe ein Grundvertrauen bekommen, frage mich nicht warum. Und ich habe nicht ein einfaches Leben gehabt. Das meine ich nicht. Aber ich bin mit meinen 75 bin ich eigentlich immer, wie soll ich sagen, emotional zuversichtlich. Das bringt mir wahnsinnig viel. Und intellektuell bin ich kritisch. Und die Mischung von beiden ist ideal. Es macht mich vorsichtig. Aber ich verliere eigentlich das Vertrauen ins Leben nicht. Und das ist schwierig. Das kann ich mir vorstellen, dass man das verliert, weil man verliert Kontrolle. Ich meine, das Virus ist nicht fassbar. Oder darum meinen ja die einzelnen Sekte, Bill Gates und die anderen meinen, ich weiß nicht was. Die Chinesen sagen schuld. Aber entscheidend ist schon, dass wir mit dem Unfassbaren in Lehren leben. Und das kann ich lustigerweise, hätte ich nicht einmal unbedingt von mir erwartet, kann ich gar nicht so schlafen.
Gut, wunderbar, schon wieder eine positive Nachricht von Jürg Ackli, Psychoanalytiker, dir alles Gute und bleib gesund. Dir auch,
Jürg. Ciao.
Okay,
ciao.
Tschüss.
0842, 3x01, hier haben wir den Manuel.
Ja, da ist der Manuel, hallo zusammen.
Manuel, salut.
Also, ich finde das sehr schön, was Jürg Ackli gesagt hat. Aber es ist eigentlich auch jetzt, trifft ein bisschen mein Anliegen, oder? Ich denke, wir reden sehr viel über wirtschaftliche Unterstützung für die Betriebe, die jetzt alle zuhaben und wie man den Jugendlichen man kann helfen. Also der enorme psychische Druck, da kann ich einfach sagen, ich kenne das aus meiner Jugendzeit um die 20 herum selber, habe ich sehr schwierige Phasen gehabt und kann das sehr gut nachvollziehen, wie man sich da im Moment fühlt, in dieser Lage. Es geht mir heute zum Glück besser und ich fühle mich auch privilegiert, dass ich schöne Wohnung habe und jetzt nicht so unmittelbar darunter leide. Aber ich glaube, es ist wichtig, jetzt Perspektive zu bieten von einer vorsichtigen Öffnung. Also ich bin ganz klar der Meinung, wir müssen jetzt halt sehenden Auges, wie man vorher auch gesagt hat, in Kauf nehmen, allenfalls leichte, oder vielleicht sogar auch im schlimmsten Fall eine grössere Zunahme wieder von Fallzahlen und zugunsten von einer Perspektive und erwarten da auch eine positive, um jetzt beim Positiven zu bleiben, eine positive, ermutigende Führung vom Bundesrat.
Mhm. Und hast du das Gefühl, das wird er auch machen, weil er hat gesagt, am 18., also am Mittwoch, wieder etwas sagen. Hat dann aber gesagt, Massnahmen werden er erst am 24., also eine Woche später, bekannt geben. Er will es noch rausschieben. Er will sich noch die Möglichkeit lassen, die Zahlen zu beobachten, wie sich die entwickeln, vor allem im Hinblick auf die sich verbreitenden Mutationen.
Ich verstehe das. Ich verstehe. Ich finde es auch richtig, hat er nochmal verschärft im Januar. Das hat man dort müssen machen, weil man nicht hat gesehen, wo das hingeht. Aber dort, und da komme ich jetzt zu einem weiteren Punkt, den ich noch ganz wichtig finde. Wir brauchen eine Akzeptanz in der Bevölkerung in der Schweiz, oder? Wir können nicht da wie in Deutschland vorben einfach verordnen, Bundesländer einigen sich mit den Vermerken und dann heisst es so jetzt,
Die Bevölkerung muss auch dort akzeptieren. Ja, also ich meine, die leben in einer Demokratie.
Ja, aber die sind offenbar bereit, also ich staune da selber, was die bereit sind für. Ich glaube, der Schweizer tickt auch ein bisschen anders und muss halt
immer auch. Wie interpretierst du das, besser, wenn du das so feststellst? Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wenn du das feststellst, dass die Deutschen mehr Folgen tun ihren Regierungen als die Schweizer generell?
Ich weiß es nicht. Ich verfolge das wenig, wie sich da jetzt mittlerweile die Verschwörungstheorien Deutschland weiter verbreitet. Aber ich glaube, einfach im Moment brauchen wir in der Schweiz eine Art schon auch einen gewissen Konsens in unserem direkt demokratischen System, wo wir schon noch eher gewöhnt sind, dass wir auch noch wollen, jeden ein bisschen mitreden und das auch verstehen, was wir machen. Und da sieht man jetzt ja schon, dass das langsam gewisse ein bisschen bröckelt, oder? Der Zusammenhalt, oder? Mit den Partikularinteressen, die jeder verfolgt. Und das ist irgendwo die Voraussetzung, dass es überhaupt funktioniert. Und darum, mein Fazit wirklich, lieber jetzt eine vorsichtige Stockung, nicht gerade ein Restaurant wieder aufmachen, aber mal die kleinen Läden mindestens sollten möglich sein, mit Schutzkonzept, Aussenterrassen sehe ich auch kein Problem. Und auch, ich meine, Skate-Anlage für Jugendliche, wieso sind die zu? Verstehe ich nicht. Skigebiete sind offen. Wieso sperrt man alles zu, wo noch Jugendliche sich irgendwo könnten treffen? Die bleiben ja eh nicht daheim. Also, da sehe ich schon ein bisschen Schwierigkeiten. Oder?
Sehr interessant, was du da einbringst. Danke vielmals, Manuel. Dir alles Gute und bleib gesund, gell?
Danke euch auch, ihr auch.
Danke vielmals, Manuel, für das Telefon. Schönen Tag. Ja, jetzt hätten wir eigentlich noch mit dem Professor Ulrich Günthardt telefonieren, aber der scheint irgendeinen Notfall zu haben. Auf jeden Fall ist er ganz schwierig erreichbar im Moment. Darum nehmen wir so sicher
ein Mäntig ohne Ulrich?
Ja.
Halt dich das aus?
Vielleicht klappt es jetzt. Wir probieren es noch gerade einmal. Und sonst hätte ich den so sicher wie...
Ich wollte mal wieder fragen, Ulrich. Ist er der zweite Ulrich nach dem Zwingli, der den Namen hat? Weil, üblicherweise heissen die Ulrich oder Uri. Aber vielleicht ist das keine so relevante Frage im Zeichen von Corona.
Also Notiz, dass dort immer Combox kommt, da wird irgendetwas sein, weil er es noch nie hängen. Aber Roger, so sicher wie das Bistum Chur, wie der katholische Kirche konservativen Bischof wählt, haben wir den Doros natürlich noch zum Schluss ganz kurz in der Leitung.
Ja,
Doros, was ist die These heute vielleicht zum Schluss?
Wo ist das sein?
Ich habe dir ein Mail geschickt mit dem offenen Brief, 38 Seiten, über 1000 Ärzte, Wissenschaftler, Leute, die in der Gesundheitsbranche arbeiten, die am Bundesrat das geschrieben haben, als BAG und all die Nationalräte auch. Und die Idee ist ja, dass die Leute ein bisschen informiert sind und nachher nicht können sagen, sie haben von nichts gewusst, oder? Und ich weiß nicht, ob du Zeit hast, das zu lesen, ab deinen Netflix-Sendungen. Aber eins ist ja extrem wichtig. All diesen Fallzahlen liegt ja etwas zugrunde. Das ist ja der umstrittene PCR-Test. Ich weiß nicht, ob du dich in der Zwischenzeit informiert hast. Und die
du hast es schon x-mal da gebracht. Können wir es auf der Seite lassen einmal?
Ja, aber es ist ja so, wenn der CT-Wert über 30 ist, das hat ja die WHO auch so im Bülten im Dezember geschrieben, am 14.12., dass dann die Zahlen eigentlich sehr unzuverlässig sind. Und wir tun das immer auf die Zahlen berufen. Die Zahlen gehen nicht runter, die Zahlen gehen runter. Und dann grundlegt der PCR-Test. Und wenn man sich mal mit dem beschäftigen will, dann ist klar, und die Zahl einfach eins zu eins glaubt, dann hat man auch sofort das Gefühl, es wird nicht besser.
Gut, also ich habe das ein bisschen angeschaut, Toros, also auf deine Frage folgende Antwort. A, habe ich nicht 1000 Unterschriften gesehen, sondern 10. Darunter, ich kenne die Leute nicht, die kommen von irgendwo her, darunter einer von den absolut heftigsten Verschwörungstheoretiker aus der Schweiz, der auch Doktor ist, auch Mediziner ist, wo ich schon in meinem Buch über Verschwörungen erwähnt habe und auf den seine Denkwelt, ich mich dort auch ein bisschen eingelassen habe. Und dann habe ich gemerkt, wo das herkommt und dass es einfach Leute sind, wo das Einzige, was sie uns sagen, es ist gar nichts, es ist nicht einmal so schlimm wie eine Grippe, machen alles auf und Hokus Pokus und dann ist alles gut. Und dass du auf das natürlich dich stützt, wenn überrascht mich nicht.
Also danke vielmals, Doros.
Ich habe etwas dazu sagen, oder ist das verboten? Ich beschäftige mich seit einem Jahr mehr 3 Stunden am Tag mit diesen Sachen. Ich lese verschiedenste Sachen, aber wenn die WHO schreibt, dass CT-Wert nicht über 25 ist, ist es nicht zuverlässig, die Zahl, dann glaube ich, dass der WHO, weil du tust dich auch immer wieder auf die WHO berufen, oder? Und egal jetzt, wer das sagt, Roger, wenn es gibt Sachen, die stimmen, die die Leute sagen, vielleicht gibt es andere Sachen, die dir nicht passen, die stimmen vielleicht dann nicht, aber wenn man das wirklich anschaut, wissenschaftlich, und das in Deutschland ist der CT-Wert festgelegt, in der Schweiz ist er nicht. Da gehen sie bis 45 rauf und da gibt es höhere Zahlen. Du sagst, die Schweiz hat höhere Zahlen, das ist eine Erklärung dafür.
Oder? Danke vielmals, Doros.
Danke. Gut, wir haben auch höhere Todeszahlen als Deutschland, fast doppelt so viel. Und das hat nichts mit irgendwelchen Tests zu tun oder irgendwelchen Methoden, die da angewendet werden. Danke, danke vielmals, Doros.
Das ist
einfach ein Talkradio
verstanden.
Nächstes
Mal haben wir
das. Er lässt nicht locker. Also, jetzt haben wir statt der Huldrich den Doros am Montag. Also, naja, die Sendung ist offen für alle, inklusive Verschwörungstheoretiker, wie wir immer wieder erfahren. Aber wir wollen auch denen vielleicht eine kleine Antwort an mich anliefern, weil das ist auch unsere Aufgabe, wie ich sie als seriöser Journalist verstehe. Danke vielmals, es war eine speziell interessante Sendung. Wir haben Edi Stöckli gehört. Der grosse Kinobesitzer in der Schweiz, der die Kinobranche mal dargestellt hat, in Zinila, der Roland Steiner vom Fitnesscenter, Franziska Peterhans, wie sie in der Schule ist, der Florin Kondrau, Vergleich zu 1918 und vor allem, wie er die Haltung und auch das Verhalten von der Schweizer Regierung anschaut. Michel Beklar über Restaurant, Nicole Provini von Kitas, Jürgen Acklin, Psychoanalytiker und dann viele Hörer wie Dave, Doris, Bruno, Bernhard und Silvio und Manuel und am Schluss natürlich auch noch der Doros. Also, danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Die Sendung gibt es wieder am Donnerstag, nach dem Mittwoch, wo der Bundesrat vielleicht entscheidet, vielleicht eben nicht etwas sagt oder nichts sagt oder vielleicht noch ein bisschen etwas sagt. Dann sind wir ganz sicher wieder da und würde mich freuen, wenn Sie dann auch dabei wären. Und jetzt, Marc, ich glaube, machen wir weiter mit den News, oder?
Jetzt gibt es News. Zuerst noch Roxette und dann News und weiterhin viel Spass mit dem Programm von Radio 1. Yeah, yeah.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.